Kulturpessimisten Episode 34, heute mit dem Patrick.
Hallo zusammen.
Und mit dem Marc.
Hallo.
Ja, genau. Wir haben uns wieder mal in einer illustren Runde zusammengesetzt mit einem neuen Gast. Das ist ja jetzt so lange der Modus, bis der Christopher wieder da ist, dass wir immer mal ein paar Gäste dazu uns holen. Und zwar, Marc, woher kennt man dich denn?
Aus diversen Podcast-Formaten, unter anderem Podunion, das Magazin, das ich ja gemeinsam mit meinen tollen Kollegen wie Martin Rützler, Jörg Beckmann, Melanie Bartos, den Klaus Backhaus und eigentlich so eine Community-Geschichte zusammen mache. Ja, und dann vielleicht noch von The Creative Network, dem Podcast-Film.
Ja, dazu kommen wir aber ja später. Genau. Podunion Magazin, da macht ihr alle 14 Tage und redet so generell über die Podcast-Szene, oder?
Genau. Das war ursprünglich mal so dieser Community-Gedanke. Die Podunion wurde ins Leben gerufen vom Rico Lüthi aus der Schweiz, dem MC, Michael McCormen, glaube ich. Wird da richtig ausgesprochen? Und stimmt, dem Martin ja Reschsteiner.
Anfang, der war ja am Anfang auch mal dabei.
Genau. Rico und MC, auch der Martin, die haben sich allesamt so ein bisschen zurückgezogen, haben fleißig an der Webseite rumgebastelt, an dem kompletten Konzept nochmal neu gefeilt. Ja, und so funktioniert das zurzeit dort, ne? Also so die tollen Kollegen, die ich eben aufgezählt habe, und ich, wir gestalten halt so das, was man letzten Endes hören kann. Und Rico beispielsweise drückt dann bei Auphonic auf Play, beziehungsweise auf Mach mal gut, okay. Mach mal Ton besser.
Mach mal
gut. Und veröffentlicht dann natürlich, ne?
Ja.
Genau, Shownotes macht er auch der Martin Rützler. Mhm. Tippt da immer ganz fleißig in, haut er ganz fleißig in die Tasten. Ja, und ich hänge dann meistens so am Schnitt rum. Ja. Wobei der Jörg Beckmann, alias Bobson Bob, kennt man den bestimmt eher. Der und ich, wir wechseln uns immer so hin und her.
Ja, die Moderation ist ja da eher so ein bisschen wie wer gerade Lust hat, ne?
Ja, jeder darf mal, ne?
Genau.
Wobei ich aber der Meinung bin, dass das der Martin immer am besten macht. Der ist so souverän darin. Und er stellt sich immer so unter einen Scheffel, ne? Und ich kann das gar nicht so verstehen, aber das macht dann so richtig Bock irgendwie, weißt du? Wenn ich das mache, ich habe ja oft so diese Chaos-Rolle in diesem Team. und wenn ich moderiere, dann, ach hey, geht's doch drunter und drüber. Und Martin, das ist, also wir haben ja die Stimme der Vernunft, muss ich ja noch sagen, das ist die Melanie, als einzigstes weibliches Mitglied bei uns. Leider könnten mehr Frauen sein, finde ich. Und genau, die achtet dann, wenn sie dabei ist, immer drauf, dass man ja anständig ist und immer so, Leute, und jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ernsthafter bitte. Wieso die Mama der Podunion? Genau. Nee, Mama habe ich gesagt. Quatsch, nicht Mama, sondern das. Okay. Eher so die Kinderhüterin, die Nanny der Podunion vielleicht.
Das ist auch schön. Muss es auch geben.
Genau. Und, ach nee, weißt du, das ist eher so bei uns so komplett locker. Finde ich super geil, weil man auch viel lacht einfach. Ne? Man muss viel lachen.
Das und das ist ne?
Absolut. Viel lachen, viel Spaß haben, weil aufregen kannst du dich jeden Tag über irgendeinen Scheiß.
In der Tat, dafür oder dazu gibt es durchaus genug Gründe. Ne?
Das stimmt. Leider.
Und wie lange seid ihr denn in der Konstellation jetzt schon am Werkeln?
Oh, das ist eine saugute Frage. Also ich bin jetzt, glaube ich, 2 Jahre dabei, wie der Martin Rützler auch. Melanie, also Bobson Bob war schon eher vor uns allen da irgendwie. Mhm. Und Melanie, vielleicht ein Jahr? Ich glaube, seit einem Jahr. Okay. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht nichts Falsches. Ja, aber so Pi mal Daumen, irgendwie so um den Dreh. Und Klaus Backhaus ist relativ neu. generell in der Podcast-Welt irgendwie. Nicht nur bei uns in der Podunion, aber der haut so richtig auf die Kacke. Der postet, der pluggt, und wenn man dem bei Twitter folgen möchte, @kbmusic, der macht da richtig
zu empfehlen, ja.
Absolut.
Vor allem findet man oder wird auf Sachen aufmerksam gemacht, die so eventuell an einem vorbeigehuscht wären. Von daher absolut jedem zu empfehlen, followt den Mann. Da gibt's guten Content.
Ja, auf jeden Fall. Naja, ich finde es gut, weil, na gut, komme ich ja nochmal gleich zu. Ich werde ja gleich ausgequetscht über ein bestimmtes Projekt. Und weißt du, das ist so genau das, was ich mal gesagt habe vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Nicht immer nur rumjammern und meckern und rumjammern und heulen und was weiß ich noch alles, sondern machen. Und der Mann macht, ja? Und das finde ich richtig geil, richtig geil. Sonst machen immer die einen selben irgendwie, ne? Dann sprach man ja oft immer nur von der Berliner Blase und sowas. Ach komm, ist doch, also wenn man nur da sitzt, macht so seine Podcasts, aber beschwert sich dann im selben Atemzug, dass nichts in der Szene oder in dieser Podcast-Landschaft passiert, ja, dann trag halt was dazu bei. Und wenn du nur andere untereinander empfiehlst, ja, und das macht halt Klaus Backhaus, der haut so richtig auf den Putz, was das betrifft. Ja. Und ist sehr offen für alles. Also das ist super geil, super toll.
Und das ist halt auch immer etwas unterkomplex dargestellt, wenn man nur sagt, ja, es gibt ja nur die Berliner, es gibt ja genug andere.
Ja. Absolut. Der Martin Rützler hat das in der vergangenen Episode von der Podunion ja gesagt. Da war Tim Pritlove zu Gast, da war der Max Snyder zu Gast, wir hatten doch noch einen. Verdammt, das ist jetzt peinlich. Naja, wir haben nur tolle Gäste, sei an dieser Stelle gesagt. Ich kann jetzt noch nicht mal im Trello spitzeln, wer jetzt da war.
Der Pranko war noch da.
Genau, Pranko Scharnak vom Podstock.
Genau,
stimmt. Ja, und da hatte Martin ja auch nochmal angemerkt, er hat sich das jetzt abgelegt, dieses er kennt jeden Podcast in der Podcast-Welt. Es sind so viele da, die gar nicht in unserer Filterblase, sagen wir es mal so, ja, sich bewegen und außerhalb und du stöber mal beispielsweise iTunes, was da so alles drin ist. Das ist unfassbar vielseitig und sehr tief. Also du kannst gar nicht alle überblicken. Das funktioniert nicht. Aber das ist gut. Das ist nichts Negatives. Das ist was sehr Gutes.
Finde ich auch. Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich finde ich auf der anderen Seite halt so ein bisschen schade, weil ich würde sehr viel gerne sehr viel mehr hören, als ich schaffe. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem.
Such! Wenn du mehr hören möchtest, such. Das Internet ist so groß.
Ja, Gott, ich meine ja, es gibt mehr Angebot, als ich Zeit habe.
Ach so, meinst du? Ja, natürlich, ja. Kenne ich irgendwo, ja. Das kenne ich irgendwo, ja. Methodisch inkorrekt oder hier der Proton-Pod, ne, höre ich beispielsweise auch gern. Nur methodisch inkorrekt, das schaffe ich dann meistens so an 2 Tagen fertig zu hören. Aber der Proton-Pod mit dem Detlef Breitenbach und mit dem Sven und so weiter und so fort, ey, die machen ja fast 4-5 Stunden Sendung. Das kann ich nicht alles hören.
Muss man dann anfangen, in 8-facher Geschwindigkeit zu hören?
Ich steige ja schon bei der doppelten Geschwindigkeit aus. Ja, bei 2-fach so. Wer?
Wie bitte?
Ja. Ja. Aber ist schon.
Ich habe mal angefangen, doppelt zu hören, aber gehe jetzt irgendwie immer mehr davon wieder weg.
Das kann ich auch nicht. Also da verliere ich mich irgendwie drin. Das funktioniert einfach nicht.
Bei mir kommt es so sehr da aufs Format an halt. Bei Achtung Laber-Podcasts geht's halt ziemlich gut, aber wenn es zum Beispiel sowas ist wie Schöne Ecken, da geht's halt überhaupt nicht. Oder Küchenradio, die wirklich bewusst mit Atmo und sowas spielen.
Genau, da geht auch sehr viel verloren, finde ich.
Ja.
Also gerade bei so Podcasts, die auf beispielsweise Soundeffekte noch setzen. Weißt du? Die wollen dir ja ein bestimmtes Gefühl vermitteln einfach, ja, wie genau, beim Film beispielsweise. Und wenn du dann irgendwie so im Schnelldurchlauf so einen Film durchguckst oder dir einen Podcast anhörst, der total toll aufgebaut ist, Ja, da ist das halb so spektakulär. Du musst dich drauf einlassen, finde ich, ne? Und dann kann ich mich da echt reinknien irgendwie, dann versinke ich.
Mhm. So, und da wir jetzt keine Uschi haben, wie in der Portunion, muss ich hier quasi händisch weiter moderieren. Und jetzt kommen wir erstmal zu unserem Standard-Segment der Serien-Updates. Und als erstes Serien-Update habe ich hier da stehen, Preacher gibt's jetzt bei Amazon Instant Prime. Marc, was ist denn Preacher?
Das ist eine Serie bei Amazon Instant Prime.
Ja, worum geht's?
Dankeschön, nächster Punkt.
Jawohl, wird das doch geklärt. Ich mach mal einen auf Klugscheißer und öffne Wikipedia und lese das, heißt der Jesse? Jesse Custer? Ich glaube ja. Das ist ein Prediger in einer kleinen Ortschaft in Texas. Und er, also ist ja bisher nur eine Folge draußen, ne? Es wird, glaube ich, jede Woche veröffentlicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber der wird in der ersten Folge von einem Wesen irgendwie infiziert oder wie sagt man, besessen? Ja, genau, besessen, welches ihm erlaubt, eine ungewöhnliche Kraft zu entwickeln. Ja, habe ich das so richtig? Ja, ich denke schon. Also es hört sich total unspektakulär an, weil wenn du dir die, ich weiß nicht, ob ihr die Tweets verfolgt habt, was Preacher einfach angeht.
Also ich es nicht, ich bin da komplett außen vor, aber du hast mir jetzt irgendwie Lust drauf gemacht. Also von daher hat es funktioniert.
Mit zwei Sätzen, siehst du, läuft.
Ja,
echt. Ich kann doch.
Definitiv.
Geht. Also das ist eher so ein Drama, so Fantasy-Drama vielleicht oder Horror-Drama, keine Ahnung. Aber das ist halt so, Twitter drehte irgendwie nach Erscheinen dieser ersten Folge so, für mich zumindest, meine Timeline drehte so halbwegs am Rad. Ich habe es mir auch angeguckt, aber nicht wegen der Tweets. Und ich war jetzt irgendwie nicht so auf 180 wie, also im positiven Sinne nicht auf 180 wie jetzt der eine oder andere Zuschauer. Das ist halt, wenn man das mal so verfolgt, ne, so die ersten zwei Folgen sind dann meistens richtig geil und dann wird's einfach scheiße, weil irgendwie die Ideen fehlen oder der Vertrag für Staffel 1 wurde final dann unterschrieben und jetzt werden irgendwie dann 10 Folgen mehr produziert und alles in die Länge gezogen, weil Quote, Quote, Quote. Und da geht halt sehr viel kaputt einfach, ja. Weil der Idealismus vielleicht dann auch der Drehbuchautoren dann auch flöten geht. Also ich warte jetzt erstmal ab, was Folge 2 bringt, was die 3 bringt und dann sage ich, oh, geil oder oh, also die beste Folge war bisher die erste. Ja. Also, wer es genial gemacht hat, fand ich damals Breaking Bad. Da kann ich mir alles angucken. Was war noch so eine Erfolgsserie? How I Met Your Mother war extrem erfolgreich. Mhm. Und da hast du aber auch gemerkt, ne, nach der ersten Staffel im Prinzip hat das schon abgebaut, fand ich. Und da waren nur so vereinzelte Folgen wieder geil. Sehr viele in die Länge gezogen, finde ich einfach.
Und sehr, sehr oft leider, ne? Also, ne?
Ja. Gerade so Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5 war ganz schlimm, glaube ich. Das ist so, oh Gott. Hört auch dann einfach auf, wenn ihr keinen Bock habt, ne?
Ja, und das ist auch meistens der Punkt, wo ich dann aussteige aus einer Serie. Deshalb habe ich jetzt nicht so einen hohen Schnitt, dass ich sage, jede Serie, die ich irgendwie längerfristig geschaut habe, habe ich auch bis zu Ende geschaut. Und irgendwann mal so, wie du sagst, so ab der dritten, wenn man es merkt, dass es dann echt anstrengend wird, dann bin ich raus, dann kann ich einfach nicht mehr. Und dann lasse ich sie gehen.
Ja, da fehlt wirklich bei den meisten Serien das Gespür, was dann zum Beispiel bei Breaking Bad auch wirklich geherrscht hat, dass man gesagt hat, ja, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt und jetzt ist es aber auch sinnvoll, noch eine Staffel zu machen und dann wirklich aufzuhören.
Ja, genau. Was aber jetzt bei Preacher beispielsweise ganz interessant ist, das sind zwei Regisseure, einmal der Evan Goldberg und einmal der Seth Rogen. Den kennt man vielleicht, ne? Eigentlich Schauspieler.
Ja.
Was gibt's denn da so hier?
Oh. Von Seth Rogen, meinst du?
Ja,
Der macht ja ziemlich viel.
Ja, das sind meistens so Kifferkomödien, glaube ich. Ja, ne? Bad Neighbors auch beispielsweise.
Genau.
In dem Biopic über Steve Jobs. Richtig. Also nicht der mit. Ja. Genau. Also nicht da.
Ananas Express, den, Pineapple Express, ne? Das ist auch noch so ein Ding. Step Brothers. Also er hat echt, echt viel Brothers weggedreht. Genau. Aber er schreibt auch also, ganz schön viel. Also das ist ein ich glaube, auch bevor, oder das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist er ein ganz gut gebuchter Autor und schreibt tatsächlich ziemlich viel Zeug. Auch damals für die Ali G Show, falls die noch einer kennt. Da war er auch ziemlich fleißig. Also schon, kommt schon lustiges Zeug raus.
Absolut. Er war ja auch als Synchronsprecher mal unterwegs. Ich weiß das noch bei Schreck. Was für ein Teil weiß ich jetzt nicht, aber da hat er auf jeden Fall mitgelabert. Dann, American Dad war in einer Episode noch mit drin. Das habe ich nämlich vorhin noch gegoogelt. und er hatte in der Tat mal einen Fernsehfilm mitgespielt namens Early Bird. Das ist für mich jetzt ganz witzig, weil ich nämlich einen Personal Podcast habe, den ich an der Stelle aber nicht plugge. So. Sondern nur am Rande ganz mysteriös erwähne. Als Randerscheinung. Ja.
In den Shownotes wird er trotzdem landen.
Verdammt. Ja, aber das ist halt irgendwie schon nett anzusehen, ne? So wie viele Schauspieler dann wirklich sich mit ihrem Job so identifizieren können, dass sie da richtig in alle Bereiche irgendwie mal so reinschnuppern und der eine oder andere findet sich da echt in neuen Rollen wieder und ich finde das richtig, richtig stark.
Ja. So, die nächste Serie, die im Juni eine neue Staffel bekommt, ist Orange is the New Black und darüber freue ich mich ja schon sehr. Also, obwohl ich da noch in der dritten Staffel auf der Hälfte so ungefähr hänge, aber das wird dann alles noch aufgeholt bis dahin. Es geht am 17. Juni weiter und ja, kennt ihr Orange is the New Black?
Nee, das wollte ich jetzt fragen, was ist das?
Kennen ja, aber geguckt noch nicht.
Das ist eine Serie über eine, ja, was war die überhaupt, bevor die in den Knast gekommen ist? Ich glaube Managerin Piper Chapman, die wegen Drogenschmuggels, glaube ich, ja genau, Drogenschmuggels, also Beihilfe zum Drogenschmuggel ins Gefängnis kommt und 15 Monate Haft absitzen muss. Und da, es geht halt eigentlich die ganze Zeit darum, wie sind so die Zustände in dem Frauengefängnis. Von den sexistischen Wärtern angefangen, die da auch ein bisschen, ja, alle irgendwie komisch sind und Dreck am Stecken haben. Und dann gibt's den Gefängnisleiter, der versucht, alles umzukrempeln, aber dann doch nicht durchkommt. Ja, und die Insassen sind halt alle ziemlich verrückt, könnte man sagen. Ja. Ist eine ziemlich interessante, lustige Serie. Da kommen auch immer wieder so Themen auf, werden auch immer wieder so Themen angespielt auf Rassismus und ja, das Leben von Homosexuellen, weil in dem Frauenknast gibt's halt auch Beziehungen unter den Inhaftierten und
ja. Nein, sowas gibt's nicht.
Ja.
Also sowas wie damals hinter Gittern in Deutschland ist das irgendwie so.
Kitzelst die ganze Zeit auf der Zunge, aber ich wollte was nicht sagen. Hinter Gittern der Frauenknast.
Gibt's dann auch so eine Walter? Das würde mich interessieren.
Bestimmt, höchstwahrscheinlich.
Es gibt so eine kräftige russische Frau, die die Küche leitet und die quasi die Hand drauf hat über die dunklen Kanäle, wo so Zeug reinkommt.
Na, siehst du.
Von außen. Und sowas halt. Ja, ist alles ganz interessant. Ich bin schon gespannt, was die vierte Staffel so bringt. Und ja, dann gehen wir jetzt noch zum letzten Serienupdate. Das hat der Patrick uns mitgebracht und zwar London Spy.
Jawohl, London Spy seit dem 9. Mai auf Netflix zu bestaunen. Ist eine britisch-amerikanische Serie. Es geht darum, dass ich eben zwei junge Briten kennenlernen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ist schwierig. Kennenlernen und nennen wir es mal, obskure Ausflüge, Verstrickungen in die Geheimdienstkreise, sagen wir es mal so. Also es gibt einen Mord und eine crazy Story drumherum. Alles in allem sehr schön gemacht. Ich glaube, eine BBC-Geschichte war das. Von der Ästhetik her gefällt mir das sehr, sehr schön. Die Story ist super, der Cast toll ausgewählt. Ich kannte jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, niemanden von den Leuten. Also es waren für mich zumindest keine bekannten Gesichter. Aber nichtsdestotrotz sehr schön gespielt, sehr schön ausgewählt und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das Ding ist nur, so wie ich das mitbekommen habe, dass die BBC durchaus Lust hätte an der zweiten Staffel, die Macher jedoch oder der Macher jedoch sich da ziemlich kritisch geäußert hat und da noch nicht so recht weiß, ob das Sinn macht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber ansonsten die Staffel 1 ist ja zu empfehlen.
Okay. Aber vielleicht ist es dann auch lieber wieder so, wo man sagt, vielleicht ist es da besser, wenn es bei einer Staffel bleibt.
Richtig, bevor es kacke wird, dann belassen wir es mal lieber bei einer Staffel. Wie gesagt, ich verstehe seine Bedenken, macht auch Sinn. Wenn man, oder nachdem man die erste Staffel dann gesehen hat, kann man da mal ein bisschen diesbezüglich googeln und dann kann man auch die Aussagen von diesem Tom Rob Smith diesbezüglich sich mal durchlesen. Macht schon Sinn. Aber jetzt, ohne die erste Staffel gesehen zu haben, würde ich da ungern näher drauf eingehen wollen.
Und ja, es hört sich auf jeden Fall mal sehr vernünftig an.
Genau, richtig.
Ja. Jetzt habe ich reingeplappert.
Naja. Kein Problem.
Ich meinte eben so, das ist aber dann auch, es hört sich sehr vernünftig an. Mhm. Gerade weil wir ja das eingangs ja eben schon mal hatten, das Thema. Es ist unglaublich schwer, glaube ich, wenn du so erfolgreich bist in diesem Job und da kommt ein Studio oder halt Produzenten, die dahinter stehen, mit einem Arsch voll Kohle in der Hand wedeln, weißt du? Und sagen, das so, nein jetzt sagen machst können, du ne? aber dann noch. Ja, bleib mal deinen Prinzipien treu, ne? Und das, ja, also Hut ab, wenn es funktioniert. Ich bin gespannt, jetzt muss ich es auch gucken, verdammt.
Also würde ich euch echt raten. Das ist echt schön, das ist nicht so der übliche, weißt du, vor allem im Zusammenhang mit Geheimdiensten, hast du gleich immer irgendwie ein Bild im Kopf oder wie die Story aussehen könnte. Ja, ja. Aber irgendwie komplett was anderes, fand ich zumindest. Und wie gesagt, so von der Ästhetik her, von den Bildern, echt schön.
Ja, wo kann man denn das sehen?
Netflix. Ab seit dem 9.5. in der deutschsprachigen Netflix-Version. Okay. Ansonsten war das eine BBC2-Geschichte, also bestimmt irgendwo da im rund um die BBC-Geschichte.
Okay.
Jo, genau. Verdammt,
jetzt brauche ich einen Netflix-Account.
Und da wir gerade bei den Leuten hinter solchen Produktionen waren. Marc, du bist ja auch hinter gewissen Produktionen.
Oh, das war eine Überleitung, du.
Aber du.
Ey, Chapeau, Hut ab, sauber.
Genau, du wirst ja einen Film machen über dieses ganze Podcasting-Ding. Wann kam denn da überhaupt die erste Idee, sowas zu machen?
Ja, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren ungefähr. Da habe ich beispielsweise auch, ich glaube, der erste, der von dieser Idee gehört hatte, war innerhalb eines ganz kurzen 3-Stunden-Telefonats der Rico aus der Schweiz. Mhm. wir hatten aus einem ganz anderen Grund irgendwie telefoniert einfach. Da ging es halt auch um die Podunion und ich glaube einfach, wie man was gestalten könnte und besser und ja, und irgendwie kamen wir dann damals auf dieses Thema, ja, da jammert ja jeder nur rum, ne, und vielleicht Podcast Award war damals schon so, irgendwie so leicht im Kopf. Da dachte ich so, auch Award. Ja. Spaltet ja auch sehr die Meinungen einfach, ne. Aber da habe ich ja schon gesagt gehabt dann zu Rico, dass ich da an was dran bin und dass es ja irgendwie geil wäre, wenn man das über das Medium Film machen könnte. Jetzt bin ich ja nicht irgendwie der deutsche Alfred Hitchcock oder so, ne, sondern ein Indie-Dokumentarfilmer, wenn es das gibt. Ich finde schon, die Menschen, die ich einfach binnen kurzer Zeit richtig persönlich auch kennenlernen durfte, die alleine schon die, da hat jeder eine ultra interessante Geschichte zu erzählen. Nicht nur, wie er zum Podcasten kam, sondern auch, was treibt dich beispielsweise an? Ne? Mhm. Da ist extrem es ist tiefgründiger, als man vielleicht einfach denkt. Ja, es ist, sagt keiner, oh, Podcast ist geil, ich kaufe mir jetzt ein Mikrofon, setze mich davor und rülpst da ein paar Mal rein, das ist dann lustig.
Ja? Na, also, meinst du? Meinst du nicht?
Glaube ich. Okay. Gefährliches Halbwissen wieder meinerseits, aber so bin ich. Ja, wie hatte Martin Rützler mal gesagt, ja, der Chaos-Mark, also Mark mit C, ne? Chaos-Mark, genau. Mhm. Ja, und so kam das dann irgendwie. Dass ich diesen Gedanken dann halt weitergesponnen habe mit Film machen und so. Ja, natürlich meinen engsten Freunden dann so erzählt habe, Mensch Marc, was machst du beispielsweise, wenn du jetzt in Fürth, also ich war bei der Spielvereinigung Grotter Fürth zu der Zeit noch am Drehen, richtig fleißig. Hm. Was machst du denn eigentlich danach? Ne? Weil das ja immer so ein Thema ist anscheinend für viele und ganz interessant zu sein scheint. Wie planst du das eigentlich, ne? Weil das halt was sehr Kreatives ist und du, ich beispielsweise kann nichts umsetzen, wo ich nicht wirklich Interesse für habe. Wenn er jetzt irgendwie, ja, also es ist halt sehr schwer. Mhm. Ja, und da habe ich eben diesen Gedanken mal geäußert, dass ich da schon ganz fleißig am Aufschreiben bin, was man alles machen könnte und so. Und dann war ich sehr schockiert, dass sehr viele in meinem Freundeskreis einfach nicht wussten, was Podcast ist.
Okay.
Und das gleich mal mit auf die Liste gesetzt, dieses Thema. Was ist Podcast? Was ist Podcast? Und da musste echt von null anfangen, habe ich mir gedacht. Aber dann kommt es rüber wie so ein Lehrvideo, Aufklärungsvideo, Dr. Sommer nur für Podcast. Und das ist es ja auch nicht, ne? Und dann muss es ja auch irgendwie Spaß machen und es muss auf jeden Fall mit Internet zu tun haben. Weil, ja, wie oder wer schaut sich so einen Film über Podcasting gezielt an? Ja, die Leute, die sich ohnehin schon mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt haben, ne?
Ja.
Und da die wurde dann fleißig dran rumgeschraubt. Genau, genau. Und da wurde dann dieses Konzept immer weiter ausgebaut und dran rumgeschraubt und gefeilt. Da mal wieder was abgerissen, dann nochmal neu hochgezogen. Und, ja, und letzten Endes war dann ein Konzept da. Mhm. Das mir extrem viel Spaß macht und bringt. Ja, auch jetzt, obwohl ihr beispielsweise noch nichts sehen könnt. Aber ich kann es sehen und ich finde es geil. Und wenn ich es geil finde,
aber lass uns mal auf das Konzept eingehen.
Kann ich das auch, kann ich da auch 100% zu stehen. Ja?
Das, was ich davon mitbekommen habe, ist ja bisher so ein bisschen, dass das so eine Art Roadmovie wird, oder?
Das ist schwer. Das ist schwer, weil es gibt definitiv ein Projekt im Projekt. Ja.
Okay.
Das Projekt ist ja nicht nur das, dass man einen Film über Podcasting und Internet macht, sondern dass man während den Dreharbeiten, während ich eben da rumreise, ja, zu den verschiedenen Interviewpartnern beispielsweise, dass man das währenddessen auch verfolgen kann im Internet einfach, ja. Beispielsweise, ich habe einen tollen Partner oder wir haben einen tollen Partner namens Audio Guide Me. Das ist ein Startup aus Hamburg. Grüße an Paul Bekedorf an der Stelle. Das muss erlaubt sein. Echt ein netter auf jeden Fall. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, wir vertonen die Welt. Ne? Und das fand ich damals irgendwie so cool. Und weil es ja auch zum Thema irgendwie so ein bisschen passt, habe ich mit denen ganz fleißig telefoniert und rumgesponnen einfach. Das gehört halt dazu, wenn etwas Neues entstehen soll, viel rumspinnen. Mhm. Und jetzt kann ich dank eines Widgets auf dieser Seite zum Filmprojekt, da ist am Rand irgendwo, aber das ist jetzt auch scheiße, wenn ich das jetzt so erkläre, weil wir relaunchen ja die Seite. Die sieht ja demnächst komplett anders aus. Das ist ja jetzt total schwachsinnig. Aber ihr findet auf www.podcastfilm.de findet man irgendwo findet man eine Landkarte. Und auf dieser Landkarte sind so verschiedene bunte Punkte einfach drauf. Und an diesen Punkten, da war ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das heißt, man kann die Punkte anklicken, so Geotags sind das. Mhm. Und dann hörst du was ich da an diesem einen Ort eben von mir gelassen habe, was ich da geredet habe. Verwirres Zeug. Ja, man sieht ein schönes Hintergrundbild, ne, von dem Ort, wo ich gerade bin. Und ja, und auch natürlich kannst du Namen der Stadt oder des Platzes oder ich habe vielleicht noch ein bisschen Text noch mit hingetiggert. Das kann man lesen. Und man kann das Ganze per Podcast-Feed sich auch reinpfeifen. Da mache ich dann so, wenn ich unterwegs bin, solche Tagebucheinträge. Sag, wie es mir gerade so geht. Und wenn es dann draußen pisst und es gewittert und ich habe kein Hotelzimmer beispielsweise, da liege ich halt im Zelt und bin traurig und dann heule ich halt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, was so passiert. Hm. Ja, also so für, das gibt auf jeden Fall was für die Ohren. Findet man auch auf der Seite. Und per YouTube kann man das Ganze auch noch verfolgen. Da gibt es immer so kleine Video-Tagebucheinträge. Hat man ja von letztem Jahr, wo das Projekt eigentlich hätte sollen, schon durchstarten sollen, konnte man das ja auch schon verfolgen auf diese Art und Weise. Gibt es aber leider nicht viele Einträge. Denn ich war schon unterwegs, war auch schon so durch Ostwestfalen durch, musste dann nochmal zurück, weil wir die Pressekonferenz angeteasert hatten oder wie sagt man, terminiert hatten.
Ja.
Für die Pressekonferenz nochmal zurück, 4 Tage Vorbereitung und so, dass man ja alles richtig schön präsentiert, war auch großes Interesse da. Also ja, ne? Man hat ja natürlich Pressemeldungen rausgehauen und so. Nur dann leider ja, OP-Termin ungeplant gehabt und ja, musste man erstmal wieder fit werden und da hast du natürlich andere Gedanken wie jetzt sofort das Filmprojekt, sondern erstmal wieder fit werden, ne? Und dass da nichts Schlimmes jetzt passiert und so. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, einfach nur krankheitsbedingt musste da eben pausiert werden und als dann klar war, dass es dann definitiv weitergehen kann und neu gestartet werden kann. Und dann hat man im Dezember, Januar noch so 2 Termine oder 3 waren es, glaube ich, nochmal wahrgenommen und hat sich nochmal so ein bisschen reingegroovt in diese Thematik Podcast-Film beziehungsweise der Creative Network. Ja, hat da nochmal 3 Drehs gehabt. Ich muss aber sagen, meine Angst, dass das Projekt irgendwie langweiliger werden würde, war total unberechtigt, weil ich glaube, diese Zwangspause, die da einfach stattgefunden hat, tat dem Projekt enorm gut, finde ich. Mhm. Also das, was wir jetzt auch für Möglichkeiten angeboten bekamen, was man noch alles machen kann und ja, ist richtig geil, richtig toll.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Pause für dich auch einfach nochmal gut war. Einfach nochmal aus dem ersten Schritt quasi die Erfahrungen schon mal so ein bisschen wirken zu lassen und dann daraus nochmal zu gucken, ja, was kannst du noch besser machen? In welche Richtung willst du denn noch gehen? Und sowas halt.
Auch, klar. Und man hat enorm viel Feedback bekommen von Kollegen aus der Branche einfach, die so ein Auge zumindest so halbwegs drauf haben, ne, und das ganz interessant finden, was da so passiert. Und was der ein oder andere Kollege so noch so für Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, versucht man klar natürlich mit umzusetzen oder zu berücksichtigen, sagen wir es mal so.
Ja.
Das ist dann schon cool. Nur, wir haben ja per Kickstarter auch Geld eingesammelt vorher. Mhm. Erster Versuch ging irgendwie in die Hose. War, glaube ich, bei 10.000 anvisiert. Der Film kostet weitaus mehr wie 10.000. Das war einfach so als Zeichen, ne, von der Community. Weil wenn sich die Community einfach nicht drum schert, weißt du, für wen mache ich dann den Film, wenn es irgendwie nicht so gelaufen wäre mit dem Input her und viele andere Randfaktoren, die da eine durchaus größere Rolle spielen könnten. Wer guckt sich das dann an, wenn noch nicht mal die zugucken wollen? Und das Zeichen war dann aber im 2. Kickstarter-Anlauf, dass die 7.000 überfinanziert waren. Yep. Und ja, da legt man halt los. Blöderweise ist es halt so, es war meine erste Crowdfunding-Erfahrung im Übrigen, war sehr interessant und sehr abenteuerlich. Mhm. Hab mich dann auch mit vielen Kickstarter-Leuten, die jemals im Leben entweder gebackt haben, also was unterstützt haben oder selber sogar mal gesammelt haben, auch unterhalten. Ich war beispielsweise auch bei dem Schwarmtaler-Podcast. Das ist ein Podcast vom David Skribana aus Berlin. Crowdfunding-Podcast. Habe von einigen Menschen gehört, dass es anscheinend viele gibt, die nur ein Produkt, also diejenigen haben ein Produkt umgesetzt, was auch erfolgreich ist, immer noch, Gott sei Dank, freut mich für die. Die haben sehr Probleme, wäre zu viel gesagt, aber die haben so ein paar Auslieferungsschwierigkeiten anfangs gehabt, ne, weil sie einfach die Menge an Menschen gar nicht über bewältigen konnten. Und daher haben viele sich halt beschwert. Bei mir war es ja auch so, ne, dass irgendwie eine negative Stimme dann da war, die also richtig in der Öffentlichkeit rumgepöbelt hat. Oder
immer noch, ich habe mein Geld bezahlt und ich will meine Leistung kriegen, sowas.
Ja, das ist richtig, aber man, das ist ja kein Quellekatalog. Ja,
richtig, richtig.
Kickstarter. Also, was soll denn das? Außerdem habe ich auch mal einem gesagt oder geschrieben, sag mal, das ist doch keine RTL2 Ballermann Ole Ole Reportage. Ja? Der Film, der kostet weit über 55.000 Euro. Ich hafte da mit meiner Existenz im Prinzip, ja. Deswegen ist es ja umso wichtiger, wenn ich davon nicht voll und ganz überzeugt bin. Und dann mache ich doch sowas nicht.
Ja, richtig. Das
ist ja Quatsch.
Richtig.
Und ich muss es verantworten. Und der Einzige, der einen Nachteil hatte von dieser Pause, bin ja ich letzten Endes, weil es noch länger dauert, um damit auch den Film refinanzieren zu können. Da hat kein anderer da irgendeinen Nachteil.
Ja.
Und wenn was Geiles rausspringt, ist auch gut. Und bei Kickstarter habe ich selbst auch schon diverse Projekte unterstützt und da ging nicht alles so grandios nach oben. Das
kennt man, ne? muss man einfach mitrechnen und mal so ein bisschen seine Erwartungen vielleicht überdenken und mal gucken, was das überhaupt für eine ganze Geschichte ist, so wie du sagtest, was die Leute da reinstecken auch und das ist nicht so ein Quellekatalog.
Ja, dann liest ihr doch verdammt nochmal durch, was diese Plattform überhaupt ist. Ich melde mich doch nicht einfach irgendwo an und überweise da Geld hin. Was ist denn das? Ich überweise ja Facebook auch keine Kohle. Das mache ich nicht.
Ach so, muss man nicht.
Was soll denn das?
Hör jetzt auf.
Das ist so. Stopp. Bankeinzug, stornieren. Ja. Nee, und wisst ihr, das sind aber da ärgere ich mich nicht drüber. Menschlich ist das vielleicht eine andere Geschichte, aber auf der anderen Seite, ich habe doch ganz andere Probleme wie so ein Pöbler irgendwie. Ja. Ich weiß, was los ist und die Leute in meinem Team auch, ja, und wir arbeiten da jeden Tag richtig dran und ich stänke halt auch viel rum. Das muss ich mal an der Stelle sagen. Die sind so viele geile Ideen und so, ne? Aber wenn dann halt doch mal was dabei ist, wo der eine oder andere sich echt tagelang Gedanken drum gemacht hatte und da komme ich, Bauer, einfach rein ins Büro und sage, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch totaler Quatsch. Nein, das gefällt mir nicht. Nein. Und alles wieder kaputt, weißt du? Wie so ein Jenga-Turm. Der baut da was super Tolles auf, ich komme rein, werfe alles um. Nö, es ist doof. ohne Begründung, einfach nur, nö, gefällt mir nicht, ist doof. Und dann müssen die wiederum, oder derjenige muss dann bei mir einfach Aufklärungsarbeit wieder leisten und wenn dann mein Dickkopf verflogen ist, finde ich es vielleicht dann doch wieder gut. Und das ist immer so ein Hin und Her, bis man dann letzten Endes was Tolles geformt hat einfach, ja. Und da geht man sich untereinander ein bisschen auf den Sack unter der Woche, ne? Und dann hat man mal so einen Tag wie Sonntag, jeder bei sich und jeder runterkommen und so. Und dann geht's Montag gleich wieder voll los und man tauscht sich aus oder arbeitet halt über nicht Skype, sondern FaceTime sitzt man irgendwie zusammen in so einer Videokonferenzschalte. Nee, doch Skype, Entschuldigung. Das geht dann auch über mehrere Stunden und ja, da ist alles wieder halb so wild. Also ist ein klingt nach Tohubabohu, klar, aber ist es dann doch letzten Endes nicht.
Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Wenn man in einem Team zusammenarbeitet und dann die verschiedenen Meinungen und Ideen zusammenträgt und dann am Schluss irgendwie optimalerweise dann noch ein Ergebnis sieht. Ich glaube, das macht das Ganze umso schöner, ne?
Absolut. Vor allen Dingen muss man sich ja auch mal vor Augen halten, wir hatten zu Projektstart einfach, hatten wir insgesamt 12 Leute. Mhm. Davon habe ich dauerhaft, ich glaube, 8 Leute voll bezahlt für einen gewissen Zeitraum, was da schon ohnehin an Kohle weg ist einfach. Mhm. Ne? Ja. Hat ja jeder auch von uns, auch die Leute, die ehrenamtlich mit dabei sind, da will ich mal 2 rausheben. Das ist einer, den kennt man, wenn man den YouTube-Kanal im Auge hat. Der ist einmal der Simon, den kennt man schon. Der macht Grafik und unterstützt mich beispielsweise, wenn es geht um Off-Texte, die ich dann schreibe und die man später einsprechen soll für, keine Ahnung, für einen Teaser, für einen Trailer, für einen eventuellen Voice-Over im Film vielleicht. Ne? Man probiert ja viel aus, wie wirkt das und so. Mhm. Passt das dazu? Oder macht man es dann komplett irgendwie anders? Und ja, da korrigiert der, geht nochmal drüber, schreibt, wie er das schreiben würde und so. Also der wahnsinnig viel Zeit, wo da einfach drauf geht. Und das finde ich so super einfach, dass man sich auch auf die Leute verlassen kann. Und der zweite ist der Enno. Enno macht bei uns die PR-Geschichten. Also der kümmert sich halt um Rundfunk, um Fernsehen und was es sonst noch gibt. Ja, schreibt Pressemitteilungen und hält so die Leute, die anrufen, auf dem neuesten Stand. Und das ist halt echt schon großartig, weil das ist mit Abstand auch so ein Bereich in diesem Job, der enorm viel Zeit kosten kann. Vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn du gerade was vorbereitest und ich meine, ja, wir machen einen Relaunch, ich habe die Entwürfe gesehen, supergeil. Das haben wir dann morgen raus. Und dann kommt er, Moment, das müssen wir irgendwie kommunizieren. Ach ja, stimmt, sollte man vielleicht mal sagen, ja.
Nicht schlecht, ne? So.
Ja, ja. Und dann braucht er nochmal Zeit für so einen tollen Text halt. Und dann knobeln wir natürlich auch aus, weil wir ja auch Sponsoren mit an Bord haben. Wie binden wir deren Logo beispielsweise ein? Wird es mit ins Template gearbeitet, fest oder so wie es aktuell noch ist, heute am 5. Juni diese Aufnahme? Ob was im Intervall einfach durchläuft, also so abwechselnd die Logos eingeblendet werden oder halt fest irgendwie verankert und so. Ja. Und dann hat er was fertig geschrieben, das super toll ist. Und dann hat Simon dann doch wieder eine andere Idee, die ich dann auch gut finde. Und da muss Jochen sein, oder Enno, er heißt Enno Jochen. ja. Und da muss er halt seinen Text auch wieder anpassen und das dauert halt, ne? Aber dafür hat man dann letzten Endes was richtig Geiles, finde ich. Also es macht aktuell unglaublich viel Spaß. Und wenn es dann losgeht, wir haben heute Morgen beispielsweise auch die Route. Ich habe die Route gesehen, wie ich da rumreisen muss. Oh, wenn du da die Stationen, ne, wenn ich mir da nur die Städte angucke, ja, und da habe ich automatisch schon Namen im Kopf, ne, und stell mir vor, Mensch, ja, und da gibt's ja den und den tollen Platz dort, ne, und dann kannst du dahin, wenn's Wetter passt, dann kannst du dies und jenes machen und da musst du an der Stelle musst du denjenigen dann das und das fragen. Oder ach, Mensch, ich freue mich schon, das ist richtig toll. Und aufregend vor allen Dingen. Jetzt aktuell ist es auch so, dass sich dieser Reisestart wieder etwas verzögert, weil leider Gottes ja in der einen oder anderen Stadt ein bisschen Wasser runterkam.
Ja.
Ja, aber gut. Ja. Wird schon. Wird ja jetzt nicht den ganzen Sommer so durchstürmen.
Es wurden ja sogar große Festivals jetzt abgesagt. Also zwischendrin unterbrochen. Zum Beispiel jetzt Rock am Ring dieses Wochenende. Was ja, da so direkt, heftig direkt gewittert hat, dass es einfach nicht mehr weiterging.
Das ist richtig. Und da musste halt abwiegen. Ich fand die Evakuierung oder diese Pausierung, ne, von Rock am Ring dann auch richtig, weil das ist was, das kannst du nicht einschätzen, das ist Naturgewalt. Und wenn du so siehst, die Aufnahmen aus Nordrhein-Westfalen waren die, glaube ich, die ich da mal zu Gesicht bekommen habe, ey, da werden Autos einfach weggespült. Ja, ja. Ne? Ey, das sieht aus wie Spielzeug. Das ist eine ungeheure Wucht, ja. Und man sollte das vielleicht auch nicht so unterschätzen. Also
auf keinen Fall, ja.
Dann mal lieber noch ein paar Tage länger abwarten. Und ja, nur das Blöde. Wisst ihr, was das Blöde an dem Projekt ist?
Was?
Also so, es ist ja schon geil. Es ist ja so ein richtig tolles All-in-One-Paket. Aber für mich ist das Beschissenste diese Vlog-Geschichte. Ich mich selber filmen, weißt du? Und dann noch mit einem Smartphone oder mit so einer, GoPro, ne? So eine Action-Kamera ist das, so eine kleine, kompakte. Boah, ist das ungewohnt einfach. Du siehst dich dann selber, wie du irgendeinen Scheiß erzählst, ne? Und, ja, aber das gehört halt zum Konzept dazu, ne?
Aber das hast du bestimmt irgendwie den ersten paar Malen auch schon drin, ne? Also ich kann mich noch
dran erinnern. Also letztes Jahr bin ich erschrocken, ja.
Ja, glaub ich. Ich kann mich noch dran erinnern, wie es war, als man zum ersten Mal so seine aufgenommene Stimme hört, ne, bei einem Podcast. Das ist ja schon echt befremdlich gewesen, ne? So sich selbst irgendwie da beim Shownote-Schreiben da zu hören, und irgendwie hat das
nicht so absolut
gepasst, ne? Aber das spielt sich dann auch irgendwann mal ein. So nach dem 5., 6. denkt man sich dann auch, na gut, den kenne ich.
Absolut, absolut. Den kennst du, ja.
Kommt bekannt vor.
Ich konnte am Anfang auch nur ohne Monitor podcasten. Das musste sich dann erstmal ganz langsam, dann habe ich erst ganz leise eingestellt, und jetzt habe ich es auch so, dass ich mich auch quasi nochmal so hinterbandkontrollenmäßig auch hören kann.
Mhm.
Ja. Genau, ihr seid dann quasi letztes Jahr das erste Mal losgezogen. Und wie wurde überhaupt die Strecke da geplant? Hast du dir das zusammengesucht oder war das eine Überraschung für dich? Hat das jemand anderes im Team gemacht und so die Bullet Points und mit welchen Podcastern du dich überhaupt triffst und so ausgemacht?
Da muss ich ausholen. Schon wieder. Ja. Aber nur verbal, keine Angst. Das war dieses Casting, ne, dieses bewerbt euch jetzt für den Podcast-Film, das habe ich ja selber noch gemacht.
Mhm.
Und dann kamen aber so viele Mails, und dann ging es halt ans Aussortieren. Und da habe ich eine Vorauswahl getroffen für die ich halt so persönlich interessant finde und mir denke, das könnte eventuell auch noch interessant sein, aber mal gucken, weil ich kenne ja nicht jeden, der sich da beworben hat, ne, woher denn? Dann hat aber durch alle Bewerbungen hat er nochmal Simon so ein bisschen drüber gelesen, dann damals Steffen und so weiter und so fort. So jeder nochmal irgendwie so ein bisschen drüber gelesen, und dann kam halt doch noch der und der und der dazu. Oder die und die. Wir haben ja auch Frauen. Ja. Das ist, letztes Jahr das, was ich jetzt beispielsweise schon gemacht habe. Mhm. Ruhrgebiet und Ostwestfalen, Lippe und sowas. Das habe ich in der Tat dann deswegen so beschlossen, dass man das macht. Weil Podstock, da haben wir uns ja auch getroffen.
Genau. Da hast du ja auch gefilmt.
Podstock stand an. Das ist richtig. Da hat sich's einfach angeboten, weil der Jörg Beckmann beispielsweise noch da war. Also vom Bob Podcast und von der Podunion. Ich habe den ja schon erwähnt, schon dreimal. Ja. Jetzt muss ich aber mal aufhören hier. Mensch, sonst muss ich ihm eine Rechnung schreiben. Und da hat der mich quasi mitgenommen nach Podstock zu sich. Und da habe ich bei dem so ein bisschen rumgefilmt, habe seine Familie auch kennengelernt. Durfte bei dem im Gästezimmer schlafen. War ganz großartig. Du warst dann irgendwie so, du hast so mit zur Familie, mit zum Alltag irgendwie dazugehört.
Ja.
War ganz interessant.
Und wo warst du noch so? Ja, also das Einzige, was ich noch mitbekommen habe von der ersten Fahrt, ist, dass du bei Methodisch Inkorrekt warst. Aber sonst habe ich jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen. Was waren denn so die Highlights?
Bei Martin Rützler war ich noch.
Okay.
Bei Martin Rützler? Von Radio Mono und auch von der Podunion. Jetzt geht's ab. Und Werbetrommel. da habe ich methodisch inkorrekt in der im Labor besucht. Und anschließend bin ich mit dem Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt zu ihm nach Hause, habe dort auch Family kennengelernt, super toll, super nett. Ja, habe bei dem auch übernachtet und nächsten Tag ging es dann rüber nach Witten-Herdecke an die Uni zum Martin Rützler, der dort arbeitet. Und dort kam ich in einem Hotel unter, aber nicht selbst gebucht, sondern das hat der mir freundlicherweise spendiert, cool, sozusagen. Und da waren wir auch in Menden waren wir dann in der Stadt dann beispielsweise noch, donnerstags war das, fällt mir gerade ein, waren wir dann noch Pizza essen. Und dort habe ich beispielsweise auch so ein Geotagging-Dings hinterlassen auf AudioGuideMe. Das müsst ihr euch mal anhören. Das ist irgendwie witzig. Da hört man ihn auch so im Hintergrund, ne? Und was für einen Quatsch man da alles so erzählt hat. Und anschließend nach dem Pizzaessen, deswegen weiß ich noch, dass es donnerstags war, mussten wir uns sputen. Da haben wir live gepodcastet, Podunion, ne? Aus meinem kleinen Hotelzimmer aus. Und jeder, der mal im Hotelzimmer war und dort das WLAN benutzt hat, der weiß, wie abenteuerlich sowas sein kann.
Wie weh das tun kann.
Ja. Ja, ja, durchaus. Aber da ging alles gut. Hätte man so nicht erwartet. Und da habe ich auch ein Selfie gemacht. Also von mir und von Martin und mir, muss man ja sagen. Der Esel nennt sich immer zuerst, ja. Und da sieht man mal erst irgendwie so das Kabelgeknoddel auf dem Boden und so, ne? Und das halbe Zimmer voller Kabel. Das war ja der Wahnsinn. Nichts mehr vom Bett gesehen.
Ja. Das stelle ich mir am, ich weiß nicht, ob du da noch drauf zu sprechen kommst, aber jetzt, wo du gerade die Kabel erwähnst, das stelle ich mir so ziemlich als einen der anstrengendsten, schwierigsten, kniffligsten Punkte vor, dieses ganze Equipment mitzuschleppen. Ich denke mal, du hast da mehr als nur irgendwie eine GoPro dabei.
Nee, wird gesponsert von GoPro. Also so, wird nur alles mit.
Alles
nein,
nur.
Spaß.
Also da sind die Rückenschmerzen, glaube ich, dann schon mal irgendwie vorprogrammiert abends. Oder wie funktioniert denn das?
Ja, so ungefähr. Ne? Ja, ne? Also an der einen oder anderen Station wartet ja das Kamerateam dann auf mich. Wo das sein wird, weiß ich nur bedingt. Ich weiß beispielsweise was von München und Berlin. Aber so zwischendrin muss das ja auch. Ne? Ich meine, die werden mich dann schon mal beobachten, dann, wenn ich irgendwie kaum was mitbekomme oder so. Wer weiß.
Ja.
Ich habe beispielsweise am Duisburger Hauptbahnhof damals, wo ich umgestiegen bin, oder wo ich umgestiegen bin. Ist das richtig?
Ja.
Ich stieg dort um. So, das hört sich irgendwie gerade falsch an, keine Ahnung. Und da hatte ich mal das Gefühl, ich werde beobachtet. Es war irgendwie ganz, ganz seltsam. Auch die Leute, weißt du, auf dem Bahnsteig, wie die so geguckt haben immer. Und da habe ich auch so in die Richtung geguckt, aber habe nie was gesehen. Ich bin sehr gespannt. Naja.
Aber da gilt ja sicherlich für Kameramänner auch, was für Fotografen gilt, dass man den guten Fotografen einfach nicht mitbekommt.
Ja, aber das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Wer weiß, wie es letzten Endes ist. Vielleicht war das auch nur Einbildung, weil ich die ganze Zeit auch damit gerechnet habe irgendwie. Ja. Ne? Und aber die Leute auf dem Bahnsteig, die haben auch immer in so eine bestimmte Richtung einfach geguckt. Ne? Mhm. Da musste ich dann auch mal mitgucken. Und dann kam mir der Gedanke dann wieder. Und dann warst du dann doch nervös. Und da hast du dann doch da gestanden. Und wie drehe ich mich jetzt am besten? Wenn die alle nach da gucken, muss ja da jemand filmen, ne? Weißt du, damit die Wampe nicht so ganz von der Seite im Bild ist, ne? So, immer so schön frontal, siehst du einigermaßen schlank aus, Schokoladenseite. Ja.
Ich stelle mir das also gerade ganz lustig vor, wie du quer durch Deutschland gefahren bist, die ganze Zeit mit so einem paranoiden Verfolgungsgefühl.
Sieht man mal, das Projekt ist kein Spaß, ja? Es ist harte Arbeit. An sich selbst auch. Naja, und mit Rückenschmerzen. Ich habe vom Intersport Wohlleben, muss ich an der Stelle erwähnen. Das ist, wo ist der Intersport Wohlleben? Jetzt muss ich mal schnell nachgoogeln. Ich will nämlich nichts Falsches sagen. Das ist bei Coburg, dort die Ecke. Warte mal eben. Was habe ich jetzt
Coburg,
gesagt?
Inter, das ist dort, wo der Easy wohnt, ne?
Easy? Was für ein Easy?
Also der von der Hörsuppe, oder?
Christian?
Ja?
Echt? Keine Ahnung.
Ach so, nee, der wohnt in Kurbern. Ich glaube.
Aha, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Oder also, was dann? Hätte ich den doch schon längst irgendwie mal.
In der Nähe von Koblenz ist das ja auf alle Fälle. Aber Coburg-Gondorf.
Koblenz, weiß ich. Coburg ist in der Nähe von Thüringen beispielsweise. Okay. Schon. Also, da bist du ja ganz woanders. Nee, hier habe ich die Internetseite. Warte mal. Wo ist denn hier? Wir haben ja in Deutschland die Impressumspflicht. Jetzt weiß man auch. Dörfles-Esbach. Intersport Wohlleben, Dörfles-Esbach. Die haben mir so einen tollen, teuren Wanderrucksack geschenkt, gesponsert. Mhm. Kostet, keine Ahnung, weit über 100 Euro auf jeden Fall. Mhm. Und haben sogar noch ein Zelt oben drauf gepackt. Okay. Das fand ich irgendwie so cool, weil damals das ja noch gar nicht so ausgebaut war, einfach das Konzept. Da hat eine Zeitung hier im Umkreis mal drüber berichtet gehabt, so ganz klein aber nur. Und dann kam die nächste und die Berichte wurden größer und ausführlicher und irgendwann kam dieser Wohlleben da um die Ecke und meinte so, ey, das ist aber ein tolles Projekt, ne? Mhm. Ja, und dann, Entschuldigung, und dann hat man den halt besucht, hat das geschenkt bekommen, das war richtig peinlich irgendwie, sondern auch gut. Erstmal so eine Beratung halt gefilmt so nebenbei. Mhm. Ja, war cool irgendwie. Und genau, das ist irgendwie so, der hat mir den Rucksack dann noch erklärt, aber der musste mir noch drei weitere Male das alles erklären. Das war so kompliziert, weil ich dachte nicht, wie kompliziert so ein Rucksack sein kann. Ne? nicht von der Bedienung her, sondern von der Handhabung. Ne? Wie belädst du den beispielsweise richtig? Mm. Dann was, warum ist jetzt da ein Polster und da ein Polster, warum ist das größer und so, und der hat mir das alles so geil erklärt. Cool. Ja, so ein richtiger, toller, großer Wanderrucksack ist das. Und da Klamotten drinne, dann natürlich das ein oder andere Gadget noch, eine große Kamera, also so eine professionelle Videokamera halt drin, aber auch Spiegelreflex. Mit Spiegelreflex wird also auch gearbeitet, aber Vollformat, nicht diese, wie heißen die, diese Kleinformater da, ne? Weil die bringen die Leistung einfach nicht. Und Spiegelreflex deswegen, weil die halt einen großen Bildsensor mitbringen. Du kannst da mit tiefen Unschärfe spielen und cinematische Aufnahmen einfach erwecken, ne? Und das macht's halt richtig interessant, auch fürs Auge, und du kannst viel mehr hervorheben, wie so eine normale Dokumentationskamera halt. Alles professionell, klar, aber mit der Spiegelreflex, ich bin immer so ein Fan, wenn so ein bisschen was nach Film noch so aussieht, ne? So eine gesunde Mischung irgendwie, damit sich das Auge halt auch freut. Nicht, dass so durchgehend einfach in, keine Ahnung, 30p 30 Frames per Second irgendwie so durchgefilmt wird und langweilig, und hat man alle schon tausendmal, so das Gefühl hat man schon tausendmal gehabt bei Dokus. Mhm. Wenn da beispielsweise so Antarktis-Doku, wenn da nicht ein Drohnenflug noch dabei ist oder so, ey, da schläfst du ein.
Wollte ich gerade sagen, nickt man weg.
Nein, das darf doch nicht passieren, und ich habe so tolle Leute um mich rum und so geniale Protagonisten einfach im Film, das muss dem alles irgendwie auch gerecht werden, ne? Und du hast ja auch so beispielsweise YouTuber drin, einen jedenfalls, der haut filmerisch so richtig auf die Kacke, immer mehr, und den kannst du nicht einfach nur so abfilmen. Du musst ja zeigen, dass du der Profi bist. Du musst ja zeigen, so Junge,
übt mal noch ein Kindern. Bisschen. Ne?
Ach, ich finde das alles ganz aufregend, ganz spannend.
Schön, schön. Hört sich auch verdammt spannend an und macht irgendwie verdammt Lust auf mehr und auf die ganze Sache. Vor allem, dass du da so einen Wert drauf legst, finde ich echt schön.
Ja. Muss. Ich will zum Schluss selber den Film gerne angucken wollen. Ich will nichts haben, was ich dann abdrehe und dann irgendwie auf DVD oder Blu-ray oder so, ne? Und das verstaubt dann irgendwie bei den Leuten im Schrank. Das ist doch scheiße. Wer will denn sowas? Ja. Ich will, dass ich selber dahinter stehen kann und dass meine Gedanken und das so, was man im Team auch erarbeitet hat, auch wirklich dann gebührend umgesetzt einfach wird. und das, was ich beeinflussen kann, das mache ich. Es muss nicht alles perfekt sein, weil das ist auch unehrlich, finde ich. Ne? Meine Filme sind bislang alle so, wie ja, ich fange das ein, was mir wichtig ist. Und das wirkt, wie es meiner Meinung nach her wirken soll, einfach, ja. Weil so wie ich was wahrnehme, so will ich das auch in die Welt hinaustragen und weitererzählen mit diesen Filmen.
Ich glaube, genau das macht es so auch aus, dann im Endeffekt, ne? Weil.
Genau. Beispielsweise ist ja auch so ein Thema, wie finanzieren sich jetzt die über 50.000 Euro noch, ne? Du versuchst ja natürlich Sponsoren, ne? Und dann wird auch mit Product Placement beispielsweise auch gearbeitet. Aber jetzt nicht so, wie man sich das jetzt sofort vorstellt, dass mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Kaffeeanbieter, so Melitta oder so, ne, schickt mir jetzt so, die würden mir jetzt so ein, wie heißen die Dinger, Kaffeefilter schicken, ne? Und dann stehe ich da so morgens vor der Reise, weißt du, und brühe mir erst dann so einen schönen Melitta-Kaffee auf und mach so, ach, das sind die besten Filter überhaupt.
Nur Melitta, weil es schmeckt. Ja, so, ja.
Absoluter Scheiß, ich mag keinen Melitta, ne? Und da würde ich auch nie im Leben die irgendwie ansprechen wollen. Ja. Außerdem, was hat Kaffee verdammt nochmal mit Podcasting oder YouTube oder sonst irgendwas zu tun?
Ich würde dann eher sowas erwarten wie hier, ne? Du benutzt ja hier eine Bayer Dynamics Hörsprechgarnitur. Wie bist du denn zufrieden mit deiner Bayer Dynamics Hörsprechgarnitur?
Ja, so aufdringlich muss das jetzt nicht sein.
Nee. Mach immer so ein Katsching einblenden.
Genau. Ach Mensch, ja. Aber das ist halt so ein Feld, das ist enorm sensibel, auch was mich betrifft, weil ich will mir meinen Namen nicht kaputt machen und ich will aber das Projekt nicht gefährden. Und da habe ich mit jedem interessierten Sponsor auch Tachles gesprochen. Und da waren ja Angebote da, ne? Ach ja, komm ey, wer weiß, wie es läuft und so. Ne? So Gedanken hat man ja manchmal einfach. Und da, ja, nimm das Geld. Wenn du das jetzt nicht nimmst, dann verdienst du vielleicht gar nichts mehr und alles im Arsch und verschuldet und was weiß ich noch. Aber auf der anderen Seite, musst du das dann so machen? Ne? Ja. Also, nee, das ist ja auch nicht nichts Tolles halt. Wir hatten auch ein Angebot ziemlich am Anfang von einem Verlag aus Deutschland. Und die wollten dann auch, ne, die, wie nennt sich das? Vorschuss nennt sich das. Ganz zärtlich eigentlich, ne? Vorschuss ist auch nichts Schlimmes, ne?
Nützliches halt Wort, die, ne?
Ja, ganz sympathisch eigentlich. Ja, nur die Vertragsbedingungen waren dann irgendwie schon sehr skurril. Und dann sagst du dann auch, verkaufst du jetzt deine Idee, deine Seele im Prinzip, das, was dir wichtig ist eigentlich alles, ne? Deine Prinzipien, wirst du das jetzt alles über Bord und Leute, die du nicht kennst, machen das Ding zu so einem eigenen Produkt und du musst nach deren Nase dann tanzen? Nein, nein, das können wir nicht machen, nein. Ja, das Angebot schweren Herzens dann ausgeschlagen, 2 Tage später und bislang nicht bereut, bin ich ganz ehrlich. Das, was sich so noch alles ergeben hat, kann ich jetzt noch nichts verraten, das ist sehr schade. Aber das ist schon richtig stark. Und jeder, das ist jetzt das, was ich eigentlich damit sagen wollte, jeder, der jetzt oder bisher dabei ist von den großen Firmen auch, die haben da vollstes Verständnis und die unterstützen, weil sie das Projekt einfach gut finden. Und das ist einfach nur vorbildlich. Und da sind auch Menschen bei, die haben das mit dem Internet, dieses Neuland-Ding, echt verstanden. Ach, Gott sei Dank. Ne? Weil wenn dann darum geht, wie Podcasts oder YouTube oder Blogs, ey, frag nicht, was wir da Gespräche unter anderem hatten. Also, da sind ja Leute bei, oh ja, da gibt man halt 100 Euro und dann wollen wir aber das und das und das und das. Oder auch Leute, die dann sagen, wir schicken euch die und die Geräte.
Ach so.
Ah ja, aber die Geräte brauchen wir doch nicht. Ah ja, aber Geld geben wir keins. Aber die, weißt du, die wollen irgendwie minimal was ausgeben Und dann aber das Maximale wieder bekommen. Ich baue doch beispielsweise keine Werbespots mit dem, was da für Vorschläge mit dabei waren. Und da dachte ich so, nee, komm, also das ist Quatsch. Ja, ein Gehäusehersteller, also Computergehäusehersteller aus Fernost, sage ich mal. Was will der bei uns im Film? Das ist völlig skurril. Braucht man nicht. Und dann irgendwie zwei Gehäuse hergeben und dann auch aber irgendwie, was weiß ich, was fordern. Ist ja auch Quatsch. Also, ich bin gerade fassungslos wieder, was da alles bei war. Die krassesten Geschichten kann ich ja jetzt nicht erzählen. Könnte ich schon, mache ich aber nicht.
Ja. Nö, lass uns lieber mal noch ein bisschen jetzt zum Abschluss noch in die Zukunft gucken. Weil du fährst jetzt dann demnächst wieder los, ne? Also wirst wahrscheinlich noch einen ganzen Sommer unterwegs sein, denke ich.
Genau. Ja, durch Deutschland, Österreich, Schweiz und dann auch Finnland. Aktuell steht nach Finnland soll es dann auch.
Deutsche Podcaster?
Auch. Okay. Ja. Weißt du das wohl nicht?
Nee.
Ah, du Noob. Nein,
ich würde es auf Anhieb nur einer einfallen.
Ja, wen denn?
Alex Olmer ist da nicht in Finnland?
Richtig, genau.
Da sitzt in Finnland, ne?
Genau.
Der lebt da.
Ja, ist ja auch wurscht. Und den besucht man. Und dann gibt es natürlich noch den Sascha Pallenberg, den ich gerne besuchen möchte. Der macht mobilegeeks.de. Und zusammen mit dem Kashi aus Bremerhaven den Neuland-Podcast. Das Problem bei Sascha Pallenberg ist nur, der wohnt in Taipeh. Der lebt in Thailand, verdammt.
Gibt's auch einen Bus hin?
Leider nicht.
Da kommst du mit deinem Plan nicht mehr so weit, mit dem Zug nur fahren zu wollen.
Das ist richtig, nur zu Fuß mit Zug und Flieger halt, ne? Vielleicht auch Schiff, wer weiß. Oder Gummiboot. da muss man mal gucken irgendwie, ne? Weil da wäre mal wieder bei der finanziellen Geschichte. Kriegt man das Geld dann auch zusammen von diesem Produktionsbudget? Gibt es das einfach noch her? Weil du musst ja auch rechnen, Taipeh, mal so kurz überschlagen, wenn du dann nur 3 Tage bleibst oder 4, weil du musst ja vielleicht dann noch was nachdrehen oder so, ne? Wenn der zu wenig Atmosphäre, also wo ist das überhaupt? Was geht in Taipeh ab und so? Du musst ja so einen Gesamteindruck so ein bisschen übermitteln, ne? Da bist du mit einem Tausender, bist du da vielleicht dabei. Woher sollen wir denn jetzt noch die Tausende holen? Aus den Rippen schneiden? Und deswegen sind so diese Kooperationen einfach wichtig von den Partnern. Deswegen habe ich eben so ausführlich versucht, wie es geht, drüber zu reden, damit man das vielleicht so halbwegs erklären kann, warum man das machen muss. Weil habe ich schon erzählt, wie wir das Ding überhaupt verwerten? Das Projekt? Nee. Das kann im Prinzip jeder eine Version kostenfrei auf YouTube gucken. Und das, das ist doch fabelhaft. Weil krass, was willst du denn machen? DVD, erstmal so eine kleine Kinotour und so. Ah ja, klar machen wir das auch, weil Filmfestivals, da willst du auch aufschlagen. Du willst ja das Podcasting raus in die Welt schreien und das muss doch auch gehört werden, aber nicht nur von Podcast-Hörer und Machern, sondern auch von dem Otto-Normal-User einfach, ja. Otto-Normal-Internet-Nutzer. Und Internet ist weit verbreitet, in jedem zweiten Haushalt steht so ein Router rum. Im Einsatz. Fast jeder hat ein Smartphone heutzutage in der Tasche. Jeder rennt mit Internet in der Hosentasche rum. Überlegt euch doch mal, was da in den letzten Jahren einfach alles passiert ist. Ne? Ist Wahnsinn.
Aber das überrascht mich jetzt schon so ein bisschen, dass du sagst, wir machen von dem Budget, was wir haben, gleich eine Version, wo es dann jeder erstmal kostenlos sehen kann. Weil ich denke da jetzt gerade so ein bisschen an so einen anderen Dokumentarfilm, der da über das Kongresscamp und über den Kongress und über das Camp entsteht, wo sie ja gesagt haben, dass sie noch ein Stretch-Goal einrichten und wenn das erreicht ist, dann kann der Film quasi offen von allen sofort gesehen werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon klar. Nur hier ist es so, ich will, oder wir machen zwei Versionen, die sind natürlich identisch, größtenteils zumindest, aber die DVD-Fassung oder die Blu-ray-Fassung, die Kinofassung, wo auch auf den Filmfestivals aufschlägt, die ist halt ein bisschen länger. Ja,
Ja.
mehr ist es aber nicht. Das ist keine halbe Stunde oder so. Das sind so 20 bis 15, ja, 15 oder 20 Minuten, so ungefähr.
Ja, du könntest ja dann so in den Laber-Podcasts Cut und Feature Cut.
Naja, du kannst jetzt nicht sagen, dass da irgendwie jemand wichtiger oder unwichtiger ist halt, ne? Das jetzt nicht. Aber du musst ja irgendwie deinen Menschen, die dich beispielsweise auf Kickstarter unterstützt haben, musst du einfach auch was bieten. Auf so einer
Ja.
Blu-ray hast du beispielsweise auch eine Menge Bonusmaterial noch. Du kannst Gimmicks mit reinlegen in so eine DVD-Hülle, wie beispielsweise ein Filmplakat oder so. Oder du kannst das signieren lassen, ne, von deinen Lieblingspodcastern, die im Film mit dabei sind.
Und das willst du wirklich machen, Blu-rays drucken und sowas oder pressen,
Ich
wie
mach
man das
das nicht,
sagt.
das macht halt ein
Also
Presswerk.
ja.
Aber natürlich, klar. Interesse ist
Ja,
ja Gott sei
cool.
Dank da. Es wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, aber diese YouTube-Story, das ist halt, das gehört für mich zumindest irgendwie so zu dem Projekt, im Projekt, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, ne, mit Podcast-Feed und YouTube-Clips und sowas. Und das ist dann so dieser krönende Abschluss dann. Und dann,
Genau.
ich möchte das Ding halt freischalten auch, damit es weiter geshared werden kann, das kann embedded werden, sollen doch die Leute Spaß mit haben. Und dann kann man auch dann letzten Endes sehen, das ist dann vielleicht so ganz am Ende, wie sich das so entwickelt hat einfach. Ja, was ist dann damit passiert? Das ist für mich irgendwie ganz interessant. Was passiert denn da? Wie wird das geshared, geteilt? Was passiert damit? Klicksmäßig oder keine Ahnung, kritikmäßig? Mal gucken. Also, das ist so ein
Ja.
richtiger Spielball für die Podcast-Landschaft dann. Oder
Cool.
darüber hinaus. Also, ich glaube, über Internet erreichst du einfach viel mehr Leute, als wenn du nur irgendwie so eine kleine Programmkinotour machst und das Ding dann in die Läden, in die Regale als DVD oder Blu-ray haust.
Ja. Und ich habe schon gehört, dass es wahrscheinlich schon davor mal ein paar Ausschnitte zu sehen geben wird, und zwar auf dem Podstock.
Das ist geplant, genau. Jetzt, ja, Podstock. Das ist noch so ein kleines Problemkind für mich irgendwie. Also nicht Potsdok, um Gottes Willen, aber das Datum wieder, ne? Erst sah es so aus, jawohl, klappt nicht. Und dann, juhu, klappt doch. Und dann, jetzt sieht es wieder so aus, oh Mann, jetzt müssen wir abwarten, wie die Termine fallen. Weil da halt auch, ja, Termine mit Protagonisten beispielsweise ranhängen in dem August. Ist das jetzt das erste Wochenende im August? Das glaube ich, Potsdok, habe ich heute gesehen.
Ja, genau.
Das wird jetzt diese Woche, wird es, denke ich, zeigen, ob ich auf Podstock aufschlagen kann oder nicht. Ich hoffe schon, weil letztes Jahr, das war so cool, einfach. Kann dieses Jahr genauso werden, finde ich. Es war schön relaxed, alles, Stimmung war gut, viel gelacht, viel unterhalten, viel gefilmt, aber mehr unterhalten. Ja, und es war einfach mal schön, auch so ein paar Gesichter zu den Stimmen kennenzulernen und so. Schon cool, auf jeden Fall. Jeder, der noch hin möchte und am Überlegen ist, geh hin. Mach doch gar nicht lange rum, bevor es keine Tickets mehr gibt. Ja.
Ja, die werden auch langsam knapp, ne? Also
Genau, das hat der Paolo nämlich
75
in
oder
der.
so war es ja bloß wegen der Küche.
Genau. Ja, das hat der Branko ja im Podunion-Magazin da letztens erzählt, ne, dass es irgendwie jetzt eher eng wird mit Tickets. Also jeder, der noch rumrätselt, hört auf, bestellt euch so ein Ticket und fahrt dahin. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und da werde ich dann halt mal gucken, wenn ich es schaffe, dorthin zu kommen, dann bringe ich auf jeden Fall was mit. Aber das wird man vielleicht auch schon im Vorhinein gesehen haben. Vielleicht bringe ich da einfach noch mehr Clips mit, ne? Weil da bin ich ja beispielsweise schon unterwegs gewesen, ne? Im Juli, zumindest zum Teil, zumindest im Juli.
Ja.
Und da hast du natürlich auch nochmal ganz tolle Szenen, die du da einfangen kannst und Stories. Und vielleicht schneide ich da extra was fürs Podstock dann zusammen einfach. Mhm. Ja. Genau. Also so, das, darauf wird's rauslaufen. Weil so richtig über Internas reden kann ich jetzt, also warum soll ich das auf Podstock können und hier nicht? Ne? Also das ist halt, du kannst nicht komplett die Hose runterlassen, weil da hängt einfach noch zu viel ab und ist noch so viel in der Schwebe immer und oh, pff, das ist echt krass.
Genau.
Zum Schluss schürst du Erwartungen und Hoffnungen und dann kommt es doch nicht dazu und da heißt ja, da hat der Litz wieder Scheiße erzählt und nee, lieber abwarten und dann positiv überraschen lassen. Hm. Ja, und dann ist doch viel schöner. Und da ist doch viel schöner. Was auch cool ist, es wird ja eine Kinopremiere geben. Mhm. Die wird auch gestreamt und dieses Streaming-Ticket konnte man damals auf Kickstarter ergattern. Und da wird vielleicht dann auch der ein oder andere Podcaster noch live podcasten oder so von der Premiere aus, dass du dann so Sendezentrum-mäßig mit einfangen kannst für den Stream. Das ist bestimmt ganz nett, glaube ich.
Ja,
also cool. Wenn wir das alles so umgesetzt bekommen, richtig geil.
Also The Creative Network kommt dann wahrscheinlich auch immer aktuelle Informationen dann über den aktuellen Stand bei dir auf der Seite. Wahrscheinlich wirst du auch mal wieder im Podonym-Magazin was davon berichten, wenn es Neues gibt.
Genau. Ist ja alle 14 Tage Donnerstagabends.
Ja.
Und wenn ich da unterwegs bin, bin ich ja gezwungenermaßen ohnehin genötigt, schon fast. Ja, ich sitze gerade in Berlin bei dem und dem auf der Couch, ist schön hier. Ich habe mir jetzt im Keller eingeschlossen, damit ich hier Ruhe zum Podcasten habe. Ja. Ja, also da wird es zwangsläufig natürlich Infos geben.
Und jetzt können wir den Blick vielleicht mal etwas weiten. Weil du bist ja, das ist ja nicht deine erste Dokumentarfilm, den du da machst, sondern du hast ja schon andere Filmdokumentationen über einen ganz anderen Bereich gemacht, nämlich über Fußballmannschaften oder Fußballclubs, Vereine. Zum Beispiel über den FC Kaiserslautern und über Greuther Fürth.
Genau, genau.
Ja, da würde mich erstmal interessieren, wie bist du da rangekommen, dass du für solche großen Vereine einen Dokumentarfilm machen konntest.
Ich finde das total toll, dass jemand Kaiserslautern großer Verein nennt. Das finde ich ganz super.
Da geht das, blüht das Herz auf, ne?
Ja, jetzt wieder so ein bisschen.
Das ist schön.
Es war ja viele Jahre nicht so nett, aber jetzt ist wieder, glaube ich, ganz gut.
Zweite Liga ist ja immerhin schon Profiliga. Also
ja, das schon. Aber ja, ist egal. Das Fanherz musste sehr, sehr viel leiden. Ja. Weißt du, irgendwie so, Steine wollt ihr Felser werden? Nein, dafür sind wir nicht hart genug. Nee, also leidenserprobt ist man in Rheinland-Pfalz schon, was der Fußball zumindest angeht. Genau, also ich bin Rheinland-Pfälzer, bin in Zweibrücken geboren, wohnhaft auch noch in Zweibrücken. Hab dort auch meinen Hauptsitz, logischerweise von meiner Filmfirma und hab im Frankenland dann auch noch eine Zweitwohnung und hab hier auch einen Zweitsitz beispielsweise für die Firma. Ja, aber bevor es dazu kam, eben nur Zweibrücken und in Rheinland-Pfalz bist du halt was kannst du da so machen? In der Nähe von Kaiserslautern, nur Fußball gucken. Es gibt nichts anderes. Du wirst also als Kind mit Fußball im Prinzip wirst du groß. Und
ja, roten Teufeln vom Betzenberg.
Richtig. Und das gehörte da einfach so dazu, ne? Und weil ich ja dann mit dem FCK ging es ja dann leider eher so bergab. Also Betze ab und so, ne? Und nicht so schön. Und wie kriegst du dann dieses Gefüge wieder hin? Das war so damals die Intention hinter der ersten Dokumentation über den ersten FC Kaiserslautern, dass diese Fans wieder mit dem Verein sich so ein bisschen verbünden, sozusagen, wieder mit identifizieren können. Vielleicht auch mal Sachen einfach von der Seele reden können und so. Ne? So als Fanprojekt dann aufgezogen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Der Verein war begeistert. Ich habe dem also erstmal so per E-Mail alles hingeschickt, was ich so im Kopf hatte. Und einen Tag später kam dann, ja, komm mal hoch. Also, komm mal vorbei, wir reden mal drüber. Ja, cool. Das dort gemacht und die haben nicht Nein gesagt. Die erste Frage, die kam, erstmal so verhaltene Stille. Weißt du, du hast gerade irgendwie die Hose runtergelassen im Prinzip. Mhm. Und innerlich total aufgewühlt und total angespannt einfach und nervös ohne Ende. Und dieser Vorstand und dann noch Stefan Kuhns und sowas, ne, der damals ja ganz neu dort wieder als Vorstandsvorsitzender aufgeschlagen ist, die gucken dich da an und der erste Satz nach gefühlten 20 Minuten Stille, aber das waren vielleicht nur so 5 Sekunden oder so, ne? Mhm. Aber diese Blicke, die vergesse ich mein Leben nicht, ne? Da kam so, Marc, machst du den Film auch, wenn wir in die dritte Liga absteigen würden? Weil da kam es ja am letzten Spieltag 2008, kam es ja noch darauf an, gewinnt man, hält man die zweite Liga, verliert man oder holt nur einen Punkt, bist du weg, bist du in Liga 3. Da kannst du hier zum Erik sein Dynamo fahren, ne? Super. Wobei die auch sehr geil drauf sind, ne? Also so ist das nicht. Aber so.
Das erstmal eiskalt nö gesagt.
Das ist richtig. Nein, ne? Da habe ich gesagt, natürlich. Ich fand es ja großartig, dass sie so einem kleinen Filmefuzzi, der vorher eigentlich Imagefilme für Firmen, aber auch für Privatleute, so Hochzeiten und sowas gefilmt hat, dass die mir das erlauben, einfach so hinter die Kulissen gucken zu dürfen und so.
Das ist echt
cool. Und da war man dann doch geplättet einfach und ja, da hat man das gemacht und so kam ich halt damals zum FCK, auch beruflich, hab dann auch dort das IPTV nennt sich das, also so FCK-TV, weißt du, so, wisst ihr, so Vereine haben heutzutage doch auch so Videoplattformen, wo es dann nur News und Clips um den Verein rum gibt und so. Ja, sowas habe ich dann gemeinsam mit dem damaligen Fanbeauftragten Stefan Rostkopf, der jetzt Pressesprecher ist im Übrigen, so ein bisschen aufgebaut und Markus Wagner ist dann noch so ein Name, der war auch noch mit bei in der Presseabteilung. Ja, und das hast du so mitgestaltet und wie kann man was machen, was für Berichte kann man da reinwerfen und wie setzt man das videotechnisch um und einfach nur ganz spannend alles, ja. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass man da dabei war einfach, ne? Ja, und wie das dann fertig war, gab es dann so noch einen Schockmoment während den Dreharbeiten. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt kein Budget, ist ja Fanprojekt, ja. Mm. Oh, und dann werfen sie den Trainer raus und du hast so viel mit dem Trainer gearbeitet und oh, ist die Hauptperson weg, oh Gott, was denn jetzt? Ja, hängst du halt noch ein halbes Jahr hinterher, ne, weil da kam ja dann der neue Trainer und hast du Marco Kurz die Ära noch mitgemacht. Gott sei Dank, weil da hing ein Aufstieg in die erste Liga dann wieder mit dran an diesem Rattenschwanz und das gab natürlich Stoff für einen Bonusfilm, den man damals auf der DVD dann gucken konnte. Und das war dann schon cool, auf jeden Fall. Und wie wir den Film ausgewertet hatten, das war auch ganz spannend. Sollte eigentlich nur über den Ultrastand am Stadion auf DVD verkauft werden, so für einen Taschengeldpreis halt. So 15 Euro hatten wir uns damals ausgerechnet, ne? Hast du nicht viel DVDs pressen gelassen und so und ja, wie das halt so ist. Taschengeldpreis 15 Euro, so kann man die Unkosten decken und die Leute müssen nicht irgendwie 20 oder 25 Euro pro Scheibe zahlen, weil halt die Auflage nicht so hoch war. Dementsprechend ist die Herstellung auch teurer gewesen. Ja, ruft dich plötzlich eine Nummer aus Bochum an und ich denke so, what? Wer ist denn das? Heb ab. Marklitz, hallo. Ja, hallo, hier ist, oh, wie hieß der noch? Mario Reinhardt von UCI Cinemas. Wir haben da mitbekommen, sie haben da über Kaiserslautern so eine Doku gedreht und sowas. Die wollen wir uns gerne mal angucken. Würden Sie uns ein Rezensionsexemplar hochschicken? Ja, herzlich gerne, natürlich. Mache ich, danke, tschüss. Hochgeschickt und eine Woche später kam dann das Angebot, ja, ich würde nach Kaiserslautern, also Herr Reinhardt damals von den UCI-Kinos, ich würde nach Kaiserslautern kommen und würde mich gerne mit Ihnen treffen und mal über Ihren Film unterhalten. Ja, das hat man dann gemacht. Und dann hieß es, ja komm, wir machen was fix. Ne? Also so, dass die, ja, das Herzblut, also dieser FCK-Film dann ins Kino kommt.
Cool.
Und dann haben wir den Deal so gemacht, dass diese Filmpremiere im UCI-Kino in Kaiserslautern natürlich stattfinden wird, mit Aftershow-Party und ach, was weiß ich, was für ein Käse da alles noch mit dran hing. Wisst ihr, so Sektempfang für VIPs und ach, hey, da habe ich ja auch einen Bock geschossen, weil ich kam ja aus der Fan-Ecke halt, ne, und war noch jünger, eindeutig. Da hast du so vorm Film noch so ein bisschen Show gemacht, ne? Hast halt noch so ein bisschen gelabert und mich echt herzlich bedankt, und weil ich mich so riesig freute, dass die zwei Kinosäle, die wir ja gebucht hatten, oder beziehungsweise ein Kinosaal, da war ja innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde oder so komplett ausverkauft, und wir hatten den größten Saal in dem Multiplex-Kino. Unter einer halben Stunde. Ich weiß nicht mehr, wie viele Minuten insgesamt. Steht irgendwo im Internet, keine Ahnung. Und dann noch, ja, kommen wir, Herr Reinhardt, wie sieht's denn aus? Wir brauchen einen zweiten Saal. Ja, kein Problem. Da war der auch in 15 Minuten ausverkauft. Der war halt nicht so groß, aber zack, auch noch ausverkauft. Da bist du da von Saal zu Saal gehetzt und hast da deine Ansprachen gehalten. Und ich, ach nee, im Kino sind ja abgezählte Plätze, ne? Und da waren mehr Leute als Karten da. Weil sich natürlich der ein oder andere VIP reingedrängt hat. Ich kann es ja nicht schöner sagen, als es war. Ne? Und ich fand das so unverschämt einfach und war so sauer einfach, weil ich dann einem Pressevertreter von Radio RPR war das, glaube ich, dem habe ich dann einfach meine Sitzplatzkarte gegeben, habe gesagt, nee, komm, setz dich dahin, ärger dich nicht, ist schon gut, nimm den. Ne? So, da war die einzigste Nase, die keinen Sitzplatz hatte, ich. Weil die anderen, die konnten wir dann noch in den anderen Saal noch mit unterbringen einfach. Ne? Mhm. Fragt mich nicht, wie das ging. Ich glaube, die hatten so
aufgestellt?
Nee, das war in Berlin. Das ist ja auch cool, weil der Film lief auch in Berlin und die hatten in der Tat Klappstühle aufgebaut. Noch zusätzliche Notausgänge zugebaut. Ach, darf ich gar nicht erzählen. Ah ja, ihr habt nichts gehört.
Man munkelt. Man.
Ja, ja. Man munkelt auf der Straße.
Ja, ja, habe ich auch
so
gehört.
Und so und so.
Von Dritten, ja.
Ja, ja, genau. Dass die wieder gehört hatten von
ja, richtig, richtig. Und
irgendeinen Cousin. Ja. Ja. Jedenfalls in Kaiserslautern, UCI-Kino, und ich habe mich doch so geärgert über diese VIPs, die sich damit reingedrängt hatten, und obwohl die mich vorher telefonisch noch erreicht hatten, und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ich kenne sie nicht und so, ist mir egal, ob sie jetzt der Bürgermeister von Kaiserslautern sind oder nicht, wir haben keinen Platz, was soll ich denn machen, ne? So, da war doch der Bürgermeister von Kaiserslautern auf einmal da, da war noch der da, irgendein so ein hochdekorierter Doktor und keine Ahnung, ja, super, da war ich so sauer, dass ich, ach Mensch, liebe Fans, irgendwie sowas habe ich erzählt und alles ganz toll. Ich habe ja fast geflennt vor Rührung einfach. Ne? Ich war so begeistert. Und da gucke ich dann noch so hoch, ja, und auch ein Hallo an die Freibiergesichter ganz in den obersten Reihen und so. Ne? Natürlich beste Plätze, bla bla bla. So im Nachhinein dachte ich mir dann, ach du Scheiße, hast du die gerade als Freibiergesichter betitelt? Ach, <hey. lacht> Was hast du dir denn dabei gedacht? Aber wie gesagt, man war jung. Und du hast nicht nachgedacht. Echt, also das, da muss ich zugeben, gut. Falls das einer hört, Entschuldigung. Aber man geht ja auch nicht ohne Karte ins Kino. So. Ja, genau. Also das war so die Premierenfeier oder die Premiere dann. Freibiergesichter. Ja. Ich finde das echt unverschämt. Das ist doch dann mir wurscht, wer das ist. Also jeder Fan und jeder Mensch meldet sich zumindest vorher an oder fragt nach Freikarten. Das geht doch auch, aber man sagt ja nicht, ich komme dann und dann, ich brauche einen Parkplatz, ja. ich brauche das und am besten natürlich noch eine Flasche Sekt oder Champagner. Ja, irgendjemand wollte noch eine Flasche Champagner, habe ich gesagt, bei mir gibt's wenn dann nur Sekt. Ansonsten gibt's noch Bier. Also sowas, ne? Das ist eine ganz andere Welt irgendwie für mich damals gewesen. Na gut. Das ist jetzt blöd formuliert, weil jetzt hört sich's an, als wenn ich im Champagner baden würde. Ist ja auch
jetzt
nicht
ist es anders, ne?
Ja, ja. Ja, genau. Ja, weißt du, früher. Da hast du gemeint, Bier schmeckt gut. Ja. Nee, aber so darüber so geärgert und dann Freibiergesichter, wisst ihr. Die Presse war da mit Kameras und die haben das aufgezeigt, die haben das auch ausgestrahlt. Und ich so, ach, herrje. Was laberst du denn da? Hör doch auf. Wenn man es dann so nochmal gesehen hat, wisst ihr, dann sitzt du vor dem Fernseher und sagst, hör auf jetzt.
Zumindest ein denkwürdiger Abend.
Auf jeden Fall, aber es kam sehr gut an. Das kann ich ja an der Stelle mal sagen, also, ja. Da wurde geklatscht und gelacht und gegrölt, war super. War so laut war es noch nie in einem Kino. War richtig gut. Gott sei Dank. Alles gut, genau. Genau. Und der Herzblut-Film lief dann quer durch die Bundesrepublik durch. Ich kann nicht alle Kinos aufzählen, keine Ahnung. Auf jeden Fall schlug der echt ein. Mhm. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Weil von der Machart her, es war der erste Dokumentarfilm, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Habe aber dann auch 2,5 Jahre dran gearbeitet. Das muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Das ist von der Technik her, wisst ihr, noch im 4:3 Format. Da musstest du damals deinen Film, der im 4:3 produziert, also gefilmt wurde, auf 16:9 trimmen, damit er auf die Kinoleinwand passt. Okay. Cinescope, vergiss es. Dafür war das Ding dann zu pixelig, wenn du das so aufgezogen hättest, ne? Und da hat der Bildausschnitt dann auch nicht mehr gestimmt. Und ach Gott, ich war ja vollkommen überfordert. Hast du in der Zeit echt viel gelernt noch, ne? Von Kollegen, die schon länger in dem Bereich sind und schon öfter was mit Kino gemacht haben und so. Ja, es war echt lehrreich. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass jemand gesagt hat, dass Herzblut von der Authentizität lebt. Also es ist halt so, wie es ist. Und es ist sympathisch und hat Charme anscheinend, weil es halt nicht gestelzt ist. Ja, und das macht einen dann schon stolz. Was mir allerdings sehr unangenehm war, war dann so Sprüche wie der Nick Hornby vom Betzenberg. Und ich denke so, Alter, halt die Fresse jetzt. Das ist ekelhaft, wenn du dir das anhörst. Ne? Aber ihr wisst ja, wie es ist. Machst du irgendwie was Tolles, was Aufmerksamkeit bekommt, und da sind sie ja alle nett. Vielleicht lag es da dran, ne? Da wird halt geschleimt, dass die Schwade kracht. Ja. Und von Kaiserslautern mal wegzukommen, bin ich dann nach Bamberg zu den Basketballern dort. Ah, okay. Hab mir das mal angeschaut vor Ort. Und da habe ich noch über die einen Dokumentarfilm gemacht. Kam alles anders auch als geplant. War ursprünglich ja so geplant, ähnlich wie Herzblut eben, ne? Dass du so mit den Spielern auch in die Katakomben gehst und den Verein vorstellen kannst, wie läuft es hinter den Kulissen im Office beispielsweise ab. Ach Gott, das war ja ein Chaos. Jetzt ist es ja alles anders, aber war damals die Zeit, da habe ich ja Dinger mitbekommen, wo ich gemeint habe, der ganze Verein besteht nur noch aus Praktikanten, ne? Das war ja ganz schlimm. Und nee, das kannst du nicht zeigen. Mhm. In dem einen Büro wurde immer nur gebrüllt, beispielsweise. Es war ja gar nicht schön, ne?
In welcher Liga war Bamberg zu der Zeit?
Bamberg war damals schon wie der FC Bayern München im Fußball. Sehr erfolgreich. Und deswegen war die Stimmung hinter den Kulissen auch immer so angeheizt und angespannt, weil die alle. Basketball ist nicht so erfolgreich wie Fußball beispielsweise bei uns in Deutschland. Und die liefen teilweise alle, auch wenn die Saison so langsam sich dem Ende neigt und Playoffs und sowas, liefen die teilweise echt auf dem Zahnfleisch. Mhm. Weil mit wenig Geld sowas umzusetzen, das ist nicht einfach. Und da hat der eine oder andere halt auch keine Zeit gehabt für Familie und so. Das ist echt krass. Und in Bamberg wurde zu der Zeit Basketball noch richtig gelebt. Für die gibt es ja gar nichts anderes, hast du das Gefühl gehabt, ne?
Die sind da ziemlich stark dabei, ja.
Ah, absolut. Und da war es so, da ging es halt um einen Sponsor. Der wollte auch den Film unterstützen und da habe ich mich mit dem getroffen. Viele Stunden sich mit den Leuten da unterhalten von dieser großen, renommierten, international tätigen Firma. Und dann hat sich aber so das ein oder andere so rausgestellt. Wir waren beispielsweise bei so einer Summe für die kompletten Drehkosten und Unterbringung. Ihr müsst ja alles mit einrechnen, ne? Auch Versicherungen, die da extra für so einen Dreh abgeschlossen werden müssen und so. Hm. Da waren wir dann irgendwie bei 40.000 Budget, die du plötzlich mehr hättest. Und da wurde es so runtergehandelt auf 14, dann auf einmal nur noch 4. Und da habe ich den halt verprellt und habe gesagt, komm, hau ab. Hau ab, lass mir meine Ruhe. Ich filme das jetzt so. Das, was ich sehe, wird auch so aufgenommen und das wird dann auch so verarbeitet. Da dachte ich so, gut, legst du den Fokus dann statt mehr statt vom Verein eher so mehr Richtung Fans. Ja, jetzt hast du auch während der Drehzeit ja keine Zeit mehr, um auszusortieren einfach von den Leuten, die sich da gemeldet haben. Waren ja auch sehr viele. Da hast du den einen oder anderen Selbstdarsteller nur mit drin gehabt. Es klingt jetzt hart, aber es ist leider Gottes so. Es gibt Menschen, die wollen unbedingt vor einer Kamera. Ob die was zu erzählen haben oder nicht, ist denen scheißegal anscheinend. Hab doch mal im Fernsehen oder so. Ja. Oh, das ist so unlogisch alles, ne? Ah ja, und dann, was mache ich jetzt? Und Gott sei Dank hatte ich das Glück und auch die Ehre, die Menschen kennenzulernen, die in diesem Team, in diesem Basketballteam gespielt haben, als Mannschaft fungiert haben und auch den Trainerstab kennenzulernen, der heute noch in meinem Freundeskreis ist. Und das war eine sensationelle Konstellation und so eine Art, findest du sehr selten im Profisport. Weil Profisport ist heutzutage nur noch Kohle, hast du so das Gefühl. Hm. Und Kohle, wisst ihr, das heißt dann gleichzeitig professionell, was absoluter Quatsch ist. Hm. Professionell ist das, was sich gehört, finde ich, ne? Hm. So, und ehrlich sein und Transparenz und schlag mich tot, keine Ahnung. Aber nicht nur, weil einer Geld hat, heißt das, dass er professionell ist, beispielsweise.
Ja.
Ich kann
und
mir
das
da
Trainerteam.
Ich kann mir da auch vorstellen, dass es da in so Sportarten wie Basketball, wo es einfach noch nicht so durchkommerzialisiert und durchprofessionalisiert wie in der Bundesliga, da, dass man da auch noch besser rankommt, oder?
Nee. Mm-mm. Die sind zwar um jede Aufmerksamkeit froh, das ist klar, aber frag nicht, du musst dich halt als Verein, wenn du so groß bist wie beispielsweise jetzt Bamberg, als Mannschaft oder auch Alba Berlin fällt mir beispielsweise jetzt ein oder Gießen oder FC Bayern München spielt ja jetzt auch Basketball.
Ja.
Das ist auch erste Liga.
Da lache ich ja immer so drüber über den Namen FC Bayern München Basketball. Fußball
weil man
Basketball.
Mehr mit ist halt so. Was willst du machen? Dortmund hatte, glaube ich, auch mal Basketballabteilung. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das weiß ich noch irgendwie. Oder ich bin der Meinung, das mal irgendwie mitbekommen zu haben. Aber die waren nicht erste Liga. Das glaube ich nicht. Naja, aber du musst dich halt größer verkaufen, als du eigentlich bist und professioneller verkaufen, als du eigentlich bist, weil du ja deine Werbebande verkaufen musst beispielsweise und TV-Verträge machen musst mit Sport1 damals. Oh, du musst ja Geld verdienen. Ohne Geld kannst du dir keine Spieler leisten beispielsweise. Mhm. Und du willst ja möglichst erfolgreich sein. Das heißt, du musst dir die teuren, tollen Spieler, wo jeder heiß drauf ist, krallen und scouten. Scouten kostet ja auch nochmal Geld und ist ein langwieriger Prozess. Ist ja nicht so, dass so ein Scout nur ein Spiel besucht und dann sagt, ah ja, der ist gut.
Auch nicht schlecht.
Funktioniert so nicht. Wird ja auf längere Zeit hin, ne? So durchgescoutet. Mhm. Und Brandon Rooney hieß damals der Scout, der macht echt eine vorbildhafte Arbeit. Der war bis vor kurzem noch bei Bamberg, ist jetzt aber auch Gott sei Dank weg, wie er selber auch schon gesagt hat. Denn es ist jetzt halt so, dieser Sponsor, den ich damals abgelehnt hatte, hat sich, ich habe den unter anderem deswegen auch mich dagegen entschlossen, mit ihm zusammen diesen Film einfach zu machen, weil der den Verein, so wie, also wir reden jetzt hier von meinem Traditionsherz. Ja, das ist so, ich weiß nicht, Erik kennst du vielleicht auch. So, ich habe letztens so mit dem Fußball auch mit irgendjemandem gesprochen gehabt und da habe ich so gemeint, wer will denn schon in ein paar Jahren noch in die erste Liga? Keiner. Da siehst du Red Bull, da siehst du VW, da siehst du Bayer. Das ist
da
die professionelle Liga. Und zweite Liga ist so die Traditionsliga. Das ist so das Geile dann irgendwie, ne? Und so von diesem Fanherz reden wir jetzt, ja? Und ich habe das so wahrgenommen, dass dieser Sponsor im Basketball sich irgendwie diesen Verein langsam immer mehr krallt einfach. Und der Verein musste sich dann langsam immer abhängiger machen von dem einen Sponsor. Und dieses ganz tolle Sponsorengeflecht, das damals dort war, schaute ja so aus, dass du mehrere kleinere Sponsoren einfach hattest, aber das hat irgendwie funktioniert. Wenn dann einer wegfällt, das kannst du sagen, kompensieren. So hast du nur einen großen Sponsor und wenn der dann keinen Bock mehr hat, dann stehst du da. Hm. Was dann? Und der hat es aber so clever gemacht, also geschäftsmännisch hat der Typ voll was drauf. Ja, im Prinzip hat er es gemacht wie Mateschütz von Red Bull, einfach mal einen Verein gekauft. So. Und das ist so das, mit dem ich einfach nichts anfangen kann. Ja. Und es interessiert mich ehrlich gesagt jetzt eher nur noch, ja. Also meine Prioritätenliste hat sich eindeutig auch im Basketball verändert. weil Werksmannschaft, ja, jetzt ist es eine Werksmannschaft und das ist eigentlich nicht so schön.
Ach, Basketball interessiert dich auch so als Sportart so richtig.
Ja, also Leistungssport generell, weil ich finde halt geil, erstens mal Dokumentarfilmer deswegen, weil ich der Meinung bin, es gibt keinen besseren Autor als das Leben. Das hört sich total philosophisch an, aber es ist ja so. Wenn du dir überlegst, ist auch jetzt so bei The Creative Network beispielsweise, da hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du die dann zum Schluss hörst, da denkst du dir auch vielleicht, Alter, das ist ja krass. Jeder erzählt was und jeder ist auf seine Art und Weise interessant. Und jeder erzählt aber was komplett anderes. Und unterm Strich, gegen Ende des Films, wird man dann feststellen, irgendwas haben sie doch alle gemeinsam. Das ist total, das hat ja auch was Sozialpolitisches beispielsweise, ne? Aber so tief will ich jetzt gar nicht abdriften. Das lässt man sich dann lieber mal überraschen, was da so rauskommt. Mhm. Genau, also nochmal Bamberg, schnell fertig machen die Story. Das ist so ein Film, geht eigentlich über das Trainerteam und über die erfolgreiche Mannschaft damals.
In welchem Jahr war das, wenn ich fragen darf?
Bitte?
In welchem Jahr fand das Ganze statt, wenn ich fragen darf?
Oh, das ist jetzt gut. Oh, wow. 2014, glaube ich. 2013, okay. 2014, irgendwie so, um den Dreh. Und da haben sie das Three-Peat, also dreimal Pokalsieger hintereinander und dreimal Meister hintereinander gemacht.
War da der Chris Fleming noch dort als Trainer? Genau. Oder war er noch da? Oh.
Genau. Chris Fleming als Head Coach, Arne Woltmann, Stefan Weißenböck als Assistant Coach, Brandon Rooney als Scout, hier der James Duncan als Nachwuchscoach und wohnte auch öfter mal der ersten Mannschaft bei, hat die Trainer dort noch weiter unterstützt und ja, wenn man sich das jetzt so ansieht, ich habe einen Trailer gemacht, den gibt's auf YouTube, auf dem Litzfilm-Account und da gibt's beispielsweise auch einen Schnipsel, wo der eine Assistant Coach Stefan Weißenböck sagt, wenn diese Konstellation, also er ist Schweizer, glaube ich, nee, Österreicher ist er, wenn das nicht so wäre, also das Gespann mit Chris Fleming und Arne Woltmann, dann denke ich, würde ich es auch nicht lang machen. Also da hätte er einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Und das Witzige ist, als das Ganze so auseinanderging, weil da persönliche Probleme einfach zwischen dem Trainerteam und dem Hauptsponsor, jetziger Inhaber, ich bin lieber Inhaber, weil es das eher trifft, finde ich, einfach stattgefunden haben und der einfach keinen Bock mehr auf den Trainer hatte, weißt du, gehst du hin, schmeißt ihn raus. Was ist denn das für eine Kacke einfach? Total unlogisch einfach. Mhm. Ah ja, und Chris ist jetzt irgendwie in der NBA-Coach und ist aber auch Coach der deutschen Nationalmannschaft Basketball. Mhm. Ja. Arne Woltmann ist jetzt irgendwie in Köln, glaube ich. Auch im Basketball noch. Stefan Weißenböck macht einen auf Experte bei Sky. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Arbeitet auch noch, er hat so ein Projekt, Basketball Camp oder irgendwie sowas nennt sich das. Ist er sehr engagiert mit Jungen, also mit Nachwuchs im Prinzip zu arbeiten. Das ist cool. Mhm. Und er ist aber noch, also das ist jetzt seine letzte Saison noch in Bamberg. Aber welche Funktion der aktuell hat, weiß ich nicht wirklich, weil zu wenig Zeit leider. Mit Chris habe ich mal telefoniert, als er mit der deutschen Nationalmannschaft da unterwegs war. Mhm. Ja, aber Arne beispielsweise sehr schwer zu erreichen. Wenn er mich versucht zu erreichen, ist mein Handy dann halt auch aus und geht immer so hin und her. Im Prinzip hauptsächlich nur noch E-Mail-Verkehr. Ja, also und James Duncan beispielsweise ist ja total aus der Art gefallen. Der ist jetzt auch Head Coach in der Profiliga, aber in China.
Krass, ja.
Der hat sich ja schon mit dem Deutsch so schwer getan. Da gehst du mal nach China. Ja, kannst du machen.
Ja.
Oder Japan, ich weiß es gar nicht mehr. Also ganz abenteuerlich, dass das wirklich daran so, ach Japan, ich bekomme gerade die Meldung Japan, alles klar, danke. ja, das ist dann schon krass. Und dass dieser Ausspruch im Film selber nicht nur so ein Ausspruch war, weil der gut klingt, sondern dass die davon wirklich überzeugt waren, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten und dann bleibe ich nicht mehr hier. Und daran hat sich auch jeder gehalten. Und das finde ich bemerkenswert. Und die sind alle drei noch sehr eng befreundet. Finde ich super.
Spricht für sich auf jeden Fall, ja.
Genau. Und von da aus ging es dann rüber zu Fürth. Da wurde ich angesprochen und da bin ich hin. Da hat man sich unterhalten. Ich habe ein Konzept ausgearbeitet, weil ich dann dieses Konstrukt einfach sehr interessant finde. Fürth ist ein Ausbildungsverein meiner Meinung nach. Da entstand eine Menge einfach. Also wieder zurück zum Fußball. Ja. Das war so ein bisschen wie Heimkommen und dann doch nicht. da ging es aber nicht nur sportlich hin und her und auf und ab, sondern auch intern. Und da haben auch Positionen einfach gewechselt und dann hat man beschlossen, man macht jetzt eine Langzeitdokumentation draus, um einfach so eine gewisse Zeit einzufangen mit der Kamera und auch dann vielleicht so ein Fazit zu ziehen, ne? Dass Fußball auch Leistungssport ist und im Leistungssport kannst du nie was mit hoher Wahrscheinlichkeit festlegen oder so. Es gibt immer einen, der irgendwie besser ist oder
früher aufsteht.
Früher aufsteht oder einfach mehr Kohle hat. Mhm. Guck dir Leipzig an. Also das ist ja ein Durchmarsch. Leco mio.
Ja.
Aber ohne Kohle wäre da auch nichts los gewesen.
Was vor allem und so Vereine wie bitte? Fürth und auch Kaiserslautern und ja verschiedenste Aufsteiger der letzten Saison so gezeigt haben, ist, dass der Sprung von zweite zur erste Liga schon nochmal ein ziemlich krasser ist.
Mhm. Guck da Braunschweig an.
Ja, genau.
Eintracht Braunschweig. Ja. Die sind aufgestiegen. Du musst ja so gewisse Kriterien erfüllen, ne? Von der DFL, also Deutsche Fußballliga, die schreiben dir ja vor Rasenheizung. Du musst das. Du musst so und so viel 1000 Plätze im Stadion haben. Das sind ja absurde Regelungen sogar, was das WLAN im Presseraum betrifft. Du brauchst beispielsweise dann, wenn du in der ersten Liga spielen willst, brauchst du so einen scheiß Etikettendrucker, der für jeden einzelnen Pressefuzzi einen eigenen Schlüssel bereitstellt. So, und mit dem Drucker ist es nicht getan. Du brauchst dann noch ein Verwaltungssystem und die Technik dann auch noch. Und ach Gott, ist das ein Käse, ne? Was das Millionen sind einfach. Und Eintracht Braunschweig musste ja dann auch modernisieren. Und dann sind sie hingegangen, haben beispielsweise eine neue, größere Geschäftsstelle gebaut, Stadion wieder rumgebastelt und einfach, ey, und dann steigst du ab, weil du diese Leistung konstant nicht abrufen kannst, einfach, ne?
Ja.
Ey, da sind immer viele Arbeitsplätze mit einem Abstieg, hängen immer eine Menge Arbeitsplätze noch mit dran. Nicht nur für Fußballer, sondern einfach auch für Geschäftsstellenmitarbeiter. Und das ist, oh Gott, also das Geschäft. Ich bin irgendwie froh, dass ich dann doch lieber Filmefuzzi bin. Nee, das wäre mir zu abenteuerlich. Also ich stehe auf Abenteuer, aber dieser Nervenkitzel, den muss ich mir nicht geben. Ja. Denn die eine oder andere Existenz ist da einfach mal kaputt. Einfach nur, weil der Verein absteigt.
Ja, aber dann kommen wir mal zur Auswertung der aktuellen Saison, würde ich sagen.
Oh ja.
Weil da gab es ja für mich schon mal die Überraschung, dass von den beiden Aufsteigern Ingolstadt und Darmstadt beide in der Liga geblieben sind.
Stimmt. Das ist schon mal nicht schlecht.
Das fand ich schon mal sehr interessant. Ja.
Liegt es jetzt daran, dass die eben konstant Leistung abrufen konnten, oder liegt es eben daran, dass der VfB unter anderem so grottig gespielt hat? Ja. Ich als Karlsruher, weißt du?
Frage.
Ich bin hier in Karlsruhe. Ja. Ich muss da einen kleinen Seitenhieb.
Oh, scheiße, da muss ich aufpassen, dass du mir nicht eine über einen Schädel
nee, los, Quatsch, ne? Quatsch, Quatsch. Lautern und so. Alles gut. Ja. Alles gut.
Genau. Oh, der Patrick, von welchem Fan bist du denn? Von welchem Verein bist du denn so?
Also Anhänger? Natürlich hier zwangsmäßig ortsgebunden Fan vom KSC, aber ich war ja nicht immer, oder ich bin kein gebürtiger Karlsruher. Ich bin, seitdem ich circa, lass mich überlegen, 8 Jahre alt bin, Borussia Dortmund-Fan.
Okay.
Wahre Liebe, BVB 09. Und ja, für mich lief die Saison eigentlich ziemlich gut. Hat mir gefallen, dass der BVB wieder so, so stark gespielt hat. Ja, eine schöne Saison an FC Bayern, klar, kommst du nicht vorbei. hat nicht funktioniert, geht nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Saison war ja gigantisch. Ich weiß nicht, der beste zweite Platz seit was weiß ich, wie vielen Jahren. So Spieler wie der Henrik Mkhitaryan haben eine überragende Saison gespielt. Bei dem war es ja auch ein bisschen die letzten 2, 3 Saisons war es ja immer so ein bisschen, hast du erahnen können, dass es ein echt ein herausragender Spieler ist und die Bälle schön verteilt, aber gerade die letzte Saison, die war ja echt grandios. Und natürlich Pierre-Emerick Aubameyang hat die Dinger vorne reingemacht. Echt schön, also alles in allem war ich sehr zufrieden. Mhm. Natürlich, das Pokalfinale hätte noch ein bisschen anders ausgehen können, aber naja.
Ja, genau, also der Tuchel hat da schon nochmal aus einigen nochmal so das Potenzial rausgekitzelt, was sie da wirklich haben. Das hat er schon gut hingekriegt, die Saison.
Mhm. Ja, definitiv.
Wobei natürlich gerade das DFB-Pokalfinale, da muss ich ja auch mal sagen, für mich war das beste Spiel der Saison, also.
Das war sehr, sehr schön.
Von denen, die ich gesehen habe.
Ja, unter den beiden halt. Ne?
Ja. Schon allein von der Spannungskurve her. Auch wenn, ich könnte mir denken, dass das sogar für Leute, die Fußball eigentlich nicht so interessiert, trotzdem ganz interessant gewesen sein könnte. Weil du hattest einfach riesen Chancen auf beiden Seiten, riesen Aktionen.
Mhm. Ja, gut. Es ging auch die ganze Zeit hin und her. Also es war jetzt nicht irgendwie eine einseitige Geschichte, ne, dass man sagen könnte, Bayern hat die ganze Zeit nur Druck gemacht und die anderen standen hinten drin. Sondern echt, es war mehr oder weniger ausgeglichen.
Und dann ist es halt in dieser blöden Lotterie verloren gegangen. Aber da finde ich im Nachhinein, das wird auch ein bisschen zu sehr dann in die Richtung teilweise in der Nachberichterstattung so wurde das so verarbeitet, als wären die Bayern jetzt so übermäßig gewesen und Dortmund hätte da nichts dagegen gesetzt oder nichts gewusst, da dagegen zu setzen. Und so war es halt ja nicht. Hm.
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe große Befürchtungen gehabt, dass das so ein Taktikspiel einfach wird. Weißt du, so ein Spiel, so auf ganz hohem Niveau, wo du aber dann so auf dem Sofa hockst oder im Stadion hockst und anfangen tust zu gehen und irgendwie so langsam immer Nacken nach hinten und so. Und so Bratwurst fällt da vorne noch auf den Schoß, weil du eingeschlafen bist. So, oh, super. Erste Liga ist irgendwie, ne, da hast du automatisch schon irgendwie so Angst einfach davor. Aber wir reden hier vom FC Bayern München und von Borussia Dortmund. In der Hinrunde Bayern 46 Punkte. Borussia Dortmund 38. Der Abstand ist ist eigentlich dann doch nicht so groß, weil gehst du runter, Rückrundentabelle waren es, glaube ich, bei den Bayern 42 und Dortmund 40 Punkte. Guck doch mal einer an, ne? Und die beiden dann noch im Pokalfinale, das ist doch das Highlight schlechthin, irgendwie schon anhand der Statistik, weißt du? Und dann das war ja ein Spiel, das war ja ein Kampfspiel im Prinzip, was gerade den Bayern echt mal gut getan hat. Ich bin kein Bayern-Fan. Bayern ist bäh. Das ist fui. Finger weg. So.
Ja, wir haben so Pistole geschossen.
Aber dass die geilen Fußball. Ja, ja. Aber dass sie halt guten Fußball spielen, das kann, als Leistung kannst du doch nicht absprechen, ne? Und dieses Spiel. Wie soll ich Ihnen sagen, Bayern, also das hat ein Kollege von mir gesagt, Bayern hat mehr gewonnen, als Dortmund verloren an dem Tag verloren hat.
Finde ich gut, kann man so stehen lassen, ja.
Ja, so
Ja, und Pep Guardiola nach dem Spiel geheult, einige anderen Spieler auch, weil er einfach Schiss hatten.
Weil er endlich weg ist. Weißt du? Hat Freudentränen rausgelassen, hatte keine Lust mehr.
Gott sei Dank darf ich weg. Das wird ja jetzt auch geil, ne? Er geht, glaube ich, nach City, ja. Manchester City. Und hier der Mourinho geht Manchester United.
Und Ibrahimovic.
Da hat er seinen
Fußball. Richtig, und Ibrahimovic kommt zu Manchester United, weil er mag ihn ja auch ganz besonders. Und ich glaube, die planen da was, die zwei.
Oh Gott.
Das wird schon lustig.
Also Premier League wird, glaube ich, souverän. Ja. Die wird genial. Aber nochmal Deutschland. Also Pokalfinale war ein super heißer Kampf. Und ich habe ohne Mist das erste Mal seit langem wieder von Anpfiff an bis Abpfiff genossen einfach. War gut. Muss man leider sagen.
Marc, Kaiserslautern, ne? Wie bist du denn zufrieden mit der Saison?
Erstens mal, also ich will nicht sofort auf das Sportliche kommen. Aber das, was so außerhalb vom Sport gelaufen ist, war das natürlich Gott sei Dank endlich mal ein Knall. Gab's da in der Führungsetage, und der tut dem Verein meiner Meinung nach bislang mal gut. Stefan Kunz wurde abgelöst als Vorstandsvorsitzender. Andere natürlich auch, so zweiter Vorstand beispielsweise. Das war, also das, deswegen blutet das Fanherz in Kaiserslautern immer oft irgendwie, ne? Oh ja, jetzt ist ein neuer Vorstand da, und ja, Personalien wurden da auch ein bisschen verändert, und man sieht, dass man jetzt einen richtigen Sportdirektor hat beispielsweise. Jetzt kann man optimistischer, glaube ich, rangehen an die nächste Saison. Aber so sportlich jetzt gesagt, ja, also dafür, dass Kaiserslautern oft Kick and Rush gespielt hat, ich glaube Platz 10.
Ja,
Platz 10. Oh, Greuther Fürth hat Platz 9, genau. Ach hey, das ist ja ein Zufall. Naja, genau, Fürth hat 46 Punkte, Kaiserslautern 45. Ja, mein Gott. Also Tordifferenz, wisst ihr, von 2, also 49 zu 47. Ja, komm, hak's einfach ab. Nächste Saison wird besser. Es geht. Wo es auch spannend war, war natürlich 60 München, ja. Ne, die Löwen. Die haben ja wieder schwer gekämpft und echt sich rumgeschlagen mit dem Abstiegsgespenst und Gott sei Dank triumphiert. Wo es mal ein bisschen leid tut, ist jetzt FSV Frankfurt.
Auch schade.
Dritte Liga, Neustart. Ne? Auch ein Traditionsverein. Auch
komisch war Paderborn. Es ging auch ziemlich schnell.
Ja.
Ach, ja. Freier Fall. Von der ersten Liga runter
in die Mal sehen, wie sehr das irgendwie auf die Substanz zu gehen scheint, die ganze erste Liga-Geschichte. Ich weiß es nicht.
Ich glaube aber noch nicht mal so sportlich, sondern mehr auch das, was ich eben über Kaiserslautern gesagt habe, mehr so Führungsetage. Kann man da richtig haushalten, ne? Ähnlich wie damals Braunschweig auch. Na gut, die haben sich Gott sei Dank in der zweiten Liga wieder so gefangen halt, ne? Aber so diese Ups and Downs, erste Liga, zweite Liga, oh, das kannst du als, wenn du aus der dritten Liga kommst und saust so schnell nach oben, dieses Finanzielle, was da dahinter steht, ich weiß nicht, ob das von der Geschäftsführung so einfach bestimmt ist. Du musst ja einen Verein führen wie ein Wirtschaftsunternehmen und da hast du dann erste Saison sofort erste Liga und so super viele Millionen, die du auch einnimmst an TV-Gelder und so, weil ja jeder neugierig ist, wie schlägt sich der Underdog. So, und dann lust du aber sowas von ab. Spielvereinigung Greuther Fürth hat beispielsweise vor 2 Jahren kein einziges Heimspiel gewonnen in der ersten Liga oder vor 3 Jahren in der ersten Liga. Der freier Fall wieder nach unten, ne? Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Und Paderborn, die haben sich ja auch, ich finde so diese Geschichte auch mit Stefan Effenberg. Ja, stimmt.
Das war auch noch ziemlich,
Ey, da soll halt mal einer zugeben, dass das einfach ein Marketing-Gag war mit dem Effe. Also dann Was wurde denn da erwartet? Das war seine erste Trainerstation. Der hatte ja zu Beginn nur so einen Interimstitel, ne? Erstmal Trainerlizenz nochmal machen und so in Frankfurt bei der DFL. Erwartest du jetzt, dass die aufsteigen und Meister werden? Das ist doch total unrealistisch einfach. Ja. Sehr. Auch in Düsseldorf. Ey, wer konnte denn ahnen, dass es bei der Fortuna noch mal so knapp wird? Erst verpflichten sie Kramer. Frank Kramer kam damals von der Spielvereinigung Greuther Fürth. So, Frank läuft in Düsseldorf auf. Ich habe die Pressekonferenz mitverfolgt dort. Der wird mit Pelé gleichgesetzt und so was. Ne? Der saß nebenan, der hat nur die Augen verrollt und denkt so, was? Immer langsam, ne? Und der hat ja aber auch kein anderes Personal gehabt von Spielern her, wie jetzt der Vorgänger beispielsweise. Und wenn du halt mal zugeben musst, dass ein Manager eben schlecht gemanagt hat, auch schlechte Spielereinkäufe und sowas getätigt hat oder Jungs in die erste Liga befördert hat, die einfach nur nicht so weit sind, in der Profimannschaft zu spielen, weil sie eben noch nicht richtig ausgebildet sind. Ey, was machst du da heutzutage als Verein? Natürlich, du hältst den Spielern keine Ansprache. Nein, du wirfst den Trainer raus. Und da kam der Nächste und der wurde dann auch wieder rausgekegelt. Und jetzt schon wieder, also ich glaube, die hatten 3 Trainer die Saison, oder? Das ist doch nicht normal. Also die haben jetzt echt Schwein, dass sie sich mit 35 Punkten, gerade so, ich glaube, Platz 14.
Ja,
14. Ja, kann sein. 14, 15, genau. Da war 60. Ja. Dass die sich dann nochmal so gefangen haben einfach. Weil wenn die abgestiegen wären, ich weiß nicht, ob die nächste Saison das geschafft hätten in der Liga 3. Weil was da unten los war diese Saison, das war ja auch krass.
Blick war gleich mal in die dritte Liga.
Durchmarschiert.
Also für mich war es ja eine maximal befriedigende Saison. Mit
78
Punkten klar Meister. 75 Tore, 40 Differenz. Das war einfach eine Saison zum
Niederknien.
Zum Zungeschnalzen.
Oh. Dann Erzgebirge Aue, ne? Direkter Verfolger gewesen.
Ja. Da bin ich auch noch so froh drum, dass wir die hinter uns gelassen haben.
Ach, Aue, ist das so unsympathisch für dich?
Naja, ist halt Revier-Derby.
Ja.
Sozusagen.
Ich fand Erzgebirge Aue immer lustig. Wenn man da war, weißt du, die Fans mit den Kuhglocken. Aue, bim, 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 bim. Aue, bim, 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 bim. Es hat irgendwie schon irgendwie Charme. Ob ich das jetzt irgendwie brauche, sei mal dahingestellt, aber ist schon witzig. Ja. Wie war denn das bei euch eigentlich bei Dynamo? Trainer und Personalie und sowas, alles gut?
Ja.
Okay.
Also ich fand ja schon, als der Neuhaus vor der letzten Saison angekündigt wurde. Also das war ja quasi noch in der alten Saison, wo der angekündigt wurde, dass er dann kommt in der Sommerpause.
Genau.
Da habe ich schon gedacht, das kann eigentlich nur gut werden. Jetzt.
Ja.
Das ist natürlich so.
So gut.
Hätte ich in den wildesten Träumen nicht gedacht. Aber.
Da ist der Erik mal hingefahren und hat gesagt: Mach mal langsam, nicht, dass ihr noch mit 80 Punkten aufsteigt, ne? Mach mal nur 78.
Nicht übertreiben.
Kommt authentischer rüber. Aber die, wo wir gerade bei der dritten Liga sind, was sagt er denn zu Würzburg?
Ja, das ist auch wieder so eine Mannschaft, die jetzt so einen Raketenaufstieg hinlegt und dann wieder runtergeht wahrscheinlich.
Genauso schnell wieder. Ja, das
kann ich bin gespannt. Sein. Bin echt gespannt. DFB-Pokalspiel haben sie ja mal gemacht, ne? Wo man auch gedacht hat, oh wow, die sind aber hart im Nehmen und so, ne? Sehr unangenehmer Gegner. Und jetzt ich habe mir die Relegationsspiele angeguckt gegen Duisburg. Und sorry, Duisburg war ja sowas von kein Gegner. Die haben sich ja fast ergeben irgendwie.
Finde ich auch so traurig. Das hatte ich gerade letztens, das Gespräch mit einem Kollegen von mir. Der MSV Duisburg, wie der so in den letzten Jahrzehnt abgestiegen und abgesackt ist. Das war mal so ein schöner Verein und mit so tollen Spielern, hat so schön Fußball gespielt. Und mittlerweile ist das ja echt traurig.
Ich war einmal
dort. Was mich natürlich sehr traurig stimmt, ist Energie Cottbus.
Ja.
Vierte Liga, da ist es jetzt wirklich, da wird es zappenduster.
Ja, spitze auf Knopf.
Stuttgarter Kickers.
Naja, gut. Die Kickers. Ich glaube, die fangen sich. Also das, ich glaube, für Energie ist das irgendwie schlimmer als für die Kickers. Energie, wird vor ein paar Jahren, ey, wo waren die, ne?
Die waren in der Liga zweiten zwei. Liga.
Hallo? Stimmt. Die waren fester Bestandteil irgendwie, ne? Und dann ein Ausrutscher, dann runter, dann hängen sie fest. Da war ja das, glaube ich, damals noch so eine Sache mit der Lizenz. Dürfen sie denn überhaupt spielen? Ähnlich wie bei Duisburg damals. Bekommt man überhaupt eine Lizenz für die dritte Liga? Ja oder nein? Was machen wir, wenn nicht? Dann musst du ganz von unten wieder irgendwie starten. Und ach herrje, was da los ist und oder war. Und Cottbus, ich glaube, die, ja, wenn jetzt nicht alle sehr eng beieinander stehen und sich zusammenreißen, dann wird's eng. Dann wird's eng. Dann wirst du die nächsten Jahre nichts von denen sehen.
Ja. Ich könnte ja jetzt wieder einen Rant ablassen über diese Regionalliga-Regelung.
Ja, mach doch.
Weil das ist ja so ein Scheiß.
Ist ja euer Podcast.
Das von wegen, du hast, wie viele Regionalligen hast du überhaupt? Fünf viele. Oder sechs?
Ja.
Auf alle Fälle so viele, dass du als Meister nicht mal sicher aufsteigst. Du musst dann noch so ein blödes Relegationsspiel spielen, um da überhaupt aufzusteigen.
Das ist richtig. Das ist
krass. Was ja zum Glück Zwickau dieses Mal zum Beispiel gewonnen hat.
Zwickau?
Ja.
Aha.
Das ist generell für die sächsischen Vereine eine gute Saison gewesen. Wenn man mal zusammenzählt, wir haben mit Zwickau, Dresden, Aue und Leipzig haben wir vier Aufsteiger.
Weißt du, wo ich, also das war glaube ich so mitten in der Saison, wo ich dann echt irgendwie Angst hatte, dass Rot-Weiß Erfurt zum Schluss noch aufsteigt. Die hatten ja auch anfangs so einen kleinen Lauf. Ach hey, Erfurt in der zweiten Liga? Was?
Das stimmt.
Oder Würzburger Kickers jetzt genauso unrealistisch irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Aber wisst ihr, was
oder das SG Geile? Sonnenhof Groß-Asbach, die hätten sie auch noch.
Groß-Asbach! Das stimmt. Wo sind denn die eigentlich gelandet?
Die sind Siebter geworden.
Siebter.
Chemnitz ist im Endeffekt dann Sechster geworden. Die hätten es auch schaffen können. Die hätten halt ihren Trainer zur Winterpause schon raushauen müssen. Ja, genau.
Aber sag mal, ist nicht Hansa Rostock auch irgendwie noch in der dritten?
Ja, die sind zum Glück, im Endeffekt stehen die jetzt auf dem 10. Platz am letzten Spieltag, aber bei denen dann ist ja auch schon, bei denen da hat ja auch schon das Deck brennen zwischendrin mal.
Oh, okay.
Die hätten ja auch runtergehen können. Die waren mal gerade mal einen Platz über Cottbus zwischendrin.
Oh, 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 oh.
Da waren die aber beide noch nicht so im Abstiegsbereich drin, aber dann kam halt in der vorletzten Spieltage mussten die noch gegeneinander ran, wo es schon so klar war, okay, der Gewinner ist dann raus aus dem Abstiegskampf, aber der Verlierer, der ist halt voll drin dann.
Ja, ja. Alter Falter. Naja, aber bei Rostock, ich erinnere mich noch, also ich war nicht wirklich traurig, dass die damals abgestiegen sind. Denn immer, wenn Rostock zu Gast war oder du warst in Rostock als Auswärtsfan, also sagen wir es mal so, angenehm ist anders. Weil die haben ja auch so ein großes Hooligan-Problem einfach, ne?
Ja.
Und Rechtsradikalismus ist dort enorm hoch, der Pegel. So hat man den Eindruck einfach, nicht jeder Rostock-Fan ist rechtsradikal oder Hooligan. Wer nämlich sympathisch dort ist, ohne Mist, das sind so die Althools. Mit denen habe ich schon ein Bierchen nach dem Spiel getrunken. das war echt cool irgendwie, ne? Weil die sagen, ach, heute rennen sie da rum und kloppen alles klein und sowas, ne? Sehr sympathische Menschen irgendwie dann doch, ne? Die auch was gegen diese wie sagt man denn, diese diese Instrumentalisierung der rechten Szene, was die Tribüne anbetrifft beispielsweise, sehen die enorm kritisch und versuchen da auch noch was zu machen, aber kriegen sie halt nicht aus dem Stadion raus. Und Hansa Rostock, weißt du, da kamst du damals raus, wolltest an den Bahnhof mit diesem Shuttlebus, da war halt der Shuttlebus kaputt. Die Ochsen, weil sie halt verloren haben, haben mal eben so den Shuttlebus kaputt gekloppt. Ja, super nett. Da schwitzt er aber. Ja. Ich sag's dir, ey. Hoffentlich kommst du gesund heim. Also angenehm ist aber anders. Und wo es halt
aber
immer
das habe ich mit Dresden ja auch durch.
Naja. Ja.
Muss ich ja leider sagen. Aber da bin ich froh, dass in den letzten 2-3 Jahren sich das so echt beruhigt hat. Also die haben ja echt, wir haben ja echt einen Imagewandel durchgemacht, habe ich so das Gefühl.
Ja, womit ich mich noch nicht so ganz anfreunden kann, ist euer Pressesprecher, der junge Hüpfer. Der hat mir beispielsweise mal auf Anfragen 2 sehr seltsame Antworten gegeben. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Die kann man halt so und so deuten irgendwie, ne? Und das fand ich irgendwie sehr skurril. Aber ansonsten muss ich dir sagen, ich kenne den Christian Tiffert. Der hat mal bei Dynamo gespielt in Dresden. Der hat zwar gesagt, ja, bei ihm gab es damals auch, so unter den Fans nicht nur rosige Zeiten, aber im Großen und Ganzen habe ich einfach auch von Rostock einfach mehr Negatives mitgenommen, wie jetzt beispielsweise Dresden. Dass du bei Dresden natürlich auch deine Chaoten mit dabei hast, ist doch klar.
Ja, Problem ist halt, dass unsere Chaoten halt immer durchdrehen bei den, also in den letzten Jahren immer in denen wirklich, ja, hier maximal presseaufmerksamkeitsheischenden Spielen durchgedreht sind.
Ich erinnere mich da an ein Pokalspiel gegen
Dortmund. Da gab es ein DFB-Pokalspiel in Dortmund, da gab es ein DFB-Pokalspiel in Hannover.
Ja, ja.
Das war alles nicht so schön. Und dann gab es halt diese Saison den einen Ausfall in Magdeburg.
Ja, ich hab's gelesen. Ah, wenn es nicht so traurig wäre. Aber dass die das nicht raffen, dass die dem Verein einfach schaden, ne? Die können, also dieses Argument, wir sind Fans und alles für Dynamo und Ole Ole und, ne? Hast du nicht gesehen? Das zieht nicht, meiner Meinung nach, weil die machen den Verein kaputt, was die an Geldstrafe immer bezahlen müssen. Und woher ziehst du das denn, wenn da kein Sponsor irgendwie kommt und sagt, komm, geben wir da so und so viel Tausend halt on top? Hut ab für die Leistung und so, dann stehst du auch da und fragst dich, wie willst du jetzt die neue Lizenz bezahlen? Erfüllst du die Kriterien für einen Aufstieg beispielsweise? Vielleicht scheitert es dann echt irgendwie an, ja gut, in Anführungszeichen, ein paar Tausend, ne? Wenn dir irgendwie so 80.000 fehlen und es gibt ja keiner Kredit oder sowas, ja, steigst du halt trotz 78 Punkte nicht auf. Was machst du denn dann?
Ja.
Das ist, die schaden dem Verein, das geht nicht. Und wisst ihr, was allgemein im Fußball immer lustig ist? Die Gespräche, wenn Bengalos hochgehen, sind alles Hooligans. So dieses Vermischen von Ultrakultur und Hooliganismus.
Ja, mich stört da eher dieses zweischneidige Schwert, was da immer wieder angesetzt wird. Auf der einen Seite wird da gesagt, oh ja, und gucken Sie, was für eine Stimmung. Und auf der anderen Seite, bei anderen Vereinen wird genau dasselbe Bild als und wieder diese Hooligans.
Diese Chaoten. Ja. Und da siehst du so ein Beşiktaş Istanbul-Spiel, ne? Und da brennt ja das halbe Stadion, ne? Das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Ey, und da wird von ausländischem Flair und Charme und Fan-Enthusiasmus, darüber wird so leidenschaftlich berichtet einfach, ne? Ja. Und bei uns sind es nur die Chaoten und wie Erik schon sagte, Hooligans und machen alles kaputt. So eine
Doppelmoral.
Immer so, wie es Fähnchen geht, glaube ich.
Ja. Aber wie gesagt, in Dresden hat sich das in den letzten Jahren zum Glück beruhigt. Und dann kam ja noch dazu, dass es sportlich gut ist und deswegen haben sie schon den Imagegewinn gehabt. Denk gerade mal, letzte Saison DFB-Pokalspiele. Gewinnen als kleiner Drittligist total überraschend gegen Schalke das Heimspiel. Richtig. Gewinnen dann noch gegen Bochum. Bekommt dann den Knaller gegen Dortmund gezogen, wo sie sich auch nicht schlecht präsentiert haben. Sie haben dann zwar verloren, aber sie sind halt nicht sang- und klanglos untergegangen, sondern mit Stolz, also mit Ehre, also haben trotzdem gut gespielt.
Ja.
Und das bleibt halt auch hängen bei den Leuten.
Ja, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Mannschaft kann da ruhig mal verlieren. Hauptsache, sie hat gekämpft.
Ja.
Wenn ich mal jetzt angucke, wie die Zebras im Relegationsspiel, wo man ja weiß, heute zählt's, wenn nicht heute, dann nie. Wenn man sich dann so präsentiert, sorry, da kann ich nicht mehr stolz drauf sein. Nee, das war nix. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber jetzt, du hast vorhin von Regionalliga gesprochen, ne? Und Regionalliga Bayern hat man ja bei mir jetzt so es liegt am Bundesland halt, ne? Ich krieg das halt mit. Jahn Regensburg ist ja auch abgeschissen aus Liga 2 runter in die vierte. Oder in die Regionalliga halt. Ja, die steigen jetzt auch auf in die dritte. Mhm. Also neues Stadion gebaut und zack, dritte Liga, zack, vierte Liga. In Millionenbunker da stehen und
Wahnsinn.
Muss ja Regionalliga spielen. Naja.
Ja. Wir können dann auch langsam ins nächste Thema gehen. Ich muss nur noch mal kurz schimpfen.
Oh ja, Schimpf.
Und zwar, ich sehe da in der Bundesliga ein echtes Problem.
Oh.
Und zwar, das Problem ist
Dynamo Dresden in der zweiten Liga.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Bayern-Problem ist, aber es ist ein Mentalitätsproblem der anderen Mannschaften.
Was denn?
Wenn du dir allein anguckst, wie Spiele gegen die Bayern angetreten werden. Ach, da hast du kein Aufbäumen, da hast du kein gegen die Bayern wollen wir aber mal 200% raushauen und selbst wenn wir das nicht gewinnen, wenn wir nur mit 50% antreten, können wir auf keinen Fall gewinnen. Also lieber mal 200% raushauen und mit Glück gewinnen.
Aber empfindest du das so?
Ja, guck dir doch mal an, was diese Saison alles so gelaufen ist an Mist. Genau. Da sind in Spielen von Mannschaften, die als nächstes dann die Bayern hatten, hier die gelbe Liga Karten en masse geholt worden, fünfte gelbe Karten. Gerade Darmstadt, da waren 5 Spieler dann gesperrt wegen so einer Nummer nach einem Spiel, dann war das noch bei einer anderen Mannschaft und ich finde einfach, das ist eine falsche Entwicklung, so kann es nicht gehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ich sehe das ehrlich gesagt, solange es, also wie soll ich sagen, es ist im Rahmen der Regeln, weißt du, was ich meine? Und wenn die denken, dass das die richtigen oder die Wahl der richtigen Mittel sind, dann mein Gott, klar ist es nicht schön anzuschauen, ne? Ganz und gar nicht, aber mein Gott, was willst du denn machen?
Ja. Aber das ist halt wieder so ein selbstverstärkender Effekt für diesen Bayern-Spitzenreiter-Ding. Wenn sich jede Mannschaft mal an den Riemen reißen würde und so vielleicht wie der BVB, die eine, ne? Oder andere mehr da gegen die gewinnen.
Ja, oh, da ist noch einer wach, du. So.
Hallo. Ja.
Was, weißt du, was mich viel, viel mehr stört?
Was denn?
Dieses Fallenlassen ist ja jetzt ganz groß in Mode.
Offene Türen ein. Ja.
Ja. Alter Falter. Wenn ich sehe, in einem Spiel, ich komme da jetzt nicht mehr hin, ich fall jetzt. Ne, das siehst du manchmal so richtig an, so da weißt du, jetzt fällt er gleich.
Ja. Aber selbst wenn du noch die Möglichkeit hast, ja, das ist noch die schlimmere Ausführung. Du siehst, er könnte vielleicht noch, oder du weißt gar nicht, ob er könnte. Ja. Weißt du, die zumindest die hypothetische Möglichkeit wäre da. Aber nee, ich lass mich lieber hinfallen. Und rupfe ich mir die Haare raus im Büschel.
Ach, das ist so irgendwie so, ich gebe auf, ich mache jetzt einen auf faul. Ich finde das. Richtig. Das ist so unsportlich. Mhm. Damit kann ich nicht leben. Das ist so, deswegen gucke ich auch ehrlich gesagt, das liegt nicht an Kaiserslautern. Aber ich gucke mir lieber die zweite oder dritte Liga an. Ohne Mist, da geht es um was. Die Leute, die wollen so einigermaßen manchmal was erreichen einfach, ne? Und dann guckst du dir so einen Schalke gegen Dortmund an, wo du denkst, oh ja, war irgendwie heute mehr drin. Ne? So, oh. Ja. Und dann kommt ja das Prestigespiel Leverkusen gegen Bayern. Mhm. Ey, ich bin da eingepennt. Ich dachte, ja, was ist denn das für ein Spiel? Da raufst du dir die Haare aus, echt, und denkst so, meine Fresse. Aber hey, so ist der Hamburger SV in der ersten Liga diese Saison geblieben. Also Relegation, Spiel ohne HSV, das hat sich diese Saison so ungewohnt angefühlt.
Ja, das fand ich auch.
War ja wie im Traum.
Die waren für mich schon mal gefühlt gesetzt, so für die nächsten 3-4 Saisons.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu den Picks, würde ich sagen.
Beziehungsweise, wenn wir schon beim Fußball sind, waren wir jetzt gerade bei der Bundesliga und wir erwarten ja in circa 5 Tagen ein anderes, ja, nicht minder, kleineres Event.
Ja.
Freut ihr euch denn schon auf die Euro 2016, auf die EM?
Boah,
ja,
ist nicht dabei.
Das klingt schon. Also.
Ja, ich bin unterwegs. Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, doch. Also EM muss schon, oder Erik?
Ja, ich bin schon gespannt.
Auf den Favoriten?
Oh.
Was eine Frage, ne?
Oh. Also, wird schwer, würde ich sagen. Favoriten bei mir sind eher so Frankreich und Spanien.
Mhm.
Ja, oder halt wieder irgendeine Überraschungsmannschaft.
Also ich die Kader stehen ja erst seit ein paar Tagen irgendwie fest.
Ne? Ja. Mhm.
Und jetzt kommt so erstmal drauf an, wie schlagen sie sich denn im Training und sowas. Und ich warte echt immer so, wenn ich ja das erste Spiel und so ein paar Mannschaften gesehen habe, dann sortiere ich mir meine Rosinchen raus, glaube ich. Mhm. Weil vorher, ja, boah,
das ist immer schwierig.
Das ist ja eher so Wunschdenken einfach, ne? So,
ja, richtig, oh ja, genau.
Die und die, richtig. Das wird mir jetzt gut gefallen, wenn die auf die Kacke hauen würden und die würden und sell und jenes. Aber ja, ich glaube, so richtig einschätzen kann ich das. Also so fußballaffin bin ich anscheinend noch nicht. Das ist
aber es gibt schon ziemlich interessante Kader, ne? Also die jetzt verlautbart wurden, wenn ich gerade irgendwie so an Frankreich oder England denke, weißt du, mit so jungen Spielern. England jetzt ohne die, erstmal so ohne Lampard und so. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Auf England, Frankreich bin ich auch echt gespannt. Ja,
Frankreich musste doch mal was machen.
Ja,
also
ne?
Irgendwann also, laufen da doch die Leute mit Rollator auf. Das geht doch auch nicht.
Ja, stimmt. Wow, qualitativ echt sehr, sehr gut besetzt. Also da erwarte ich oder erhoffe ich mir schon ein bisschen was. Belgien auch immer so ein Geheimtipp, kann man nicht mal mehr sagen, ne? So die letzten Jahre immer als Geheimtipp gehandelt. Also die sind auch echt gut besetzt. Naja, gut, dann kommen wir zum passenden Pick dazu. Wie es halt so ist, ne? Vor jedem Turnier gibt's dann oder schlagen dann zahlreiche Apps irgendwie in den App Stores auf, die dir dann den Turnierverlauf irgendwie vereinfachen sollen. Und die sind ja also oftmals einfach nur schmerzhaft. Also zumal layout-technisch, aber zum anderen auch irgendwie von der Usability her. Da gibt's halt doch echt hanebüchene Geschichten. Und ich habe eine App gefunden, die gar nicht so sehr wehtut. Die nennt sich EM-App 2016. Mhm. Ist auch wirklich der Name. Wirst du natürlich, werden wir verlinken in den Shownotes. Von Toralarm ist die, glaube ich. Also die ist echt schön gemacht. Relativ easy in der Handhabung. Layout ganz simpel. Mit Watch-App Ausführungen noch dabei. Liefert so das Wichtigste, alles, was so eine App rund um die EM haben sollte. Und ja, mein Pick.
Ich bin nebendran schon am Laden. Entschuldigung.
Kein Problem. Ich dachte, ihr seid weg.
Nee, alles gut.
Ja, ich habe jetzt noch ein Fußballthema. Das letzte dann wahrscheinlich. Und zwar eine Buchempfehlung. Vom lieben Tobias Escher habe ich das Buch Vom Libero zur Doppel 6 mitgebracht. Sagt euch der Name was, Tobias Escher?
Ja.
Ich krieg aber leider keinen Titel zusammen.
Der ist bei den Rocket Beans immer bei Bundesliga zu sehen.
Ja.
Der schreibt bei spielverlagerung.de. Ein Taktikblog ist das. Und der ist immer wieder mal im Rasenfunk in der Schlusskonferenz zu hören.
Ah, okay.
Und er hat jetzt halt vom Libero zur Doppelsechs geschrieben. Das ist ein Buch über die Entwicklung des deutschen Fußballs und der Taktik im deutschen Fußball.
Mhm.
Wie das halt so losgegangen ist mit Inverting the Pyramid, also mit 2-3-5 und dann, wie es dann später geworden ist, zum WM-System. Und ich bin jetzt gerade aktuell auf der Hälfte, wo Beckenbauer den Libero eingeführt hat. Das ist alles sehr interessant geschrieben. Also ich habe jetzt wirklich erst am Samstag angefangen zu lesen und bin jetzt schon halb durch, weil es wirklich sich gut weglesen lässt. Es ist eine sehr, sehr gut verständliche Sprache. Es sind die taktischen Dinge auch immer schön aufbereitet. Es gibt Taktiktafeln, es gibt Erklärboxen zu verschiedenen Dingen, zum Beispiel zum Ausputzer und sowas. Ja. Ist sehr interessant. Ist auf alle Fälle eine Leseempfehlung für jemanden, der schon immer mal wissen wollte, wie sich denn die Taktik und das Fußballspiel in Deutschland so entwickelt hat.
Cool.
Genau. Das nächste Thema hat was mit Videospielen zu tun. Habt ihr denn mal Blizzard-Spiele gespielt, Patrick?
Boah, also ganz, ganz lange her. Diablo, die erste Ausgabe noch, wann war das? Ende der 90er müsste das gewesen sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Diablo, dann hier die neueren Diablo-Geschichten mal angezockt, aber mit diesen ganz großen StarCraft-WoW-Geschichten habe ich ehrlich gesagt rein gar nichts zu tun gehabt oder immer noch nichts zu tun.
Mhm.
Marc, wie ist das bei dir?
Auch Diablo gezockt und ich weiß nicht, war das wirklich Blizzard? StarCraft?
Ja, das ist Blizzard.
Ja, StarCraft oder StarCraft, wie man es auch immer aussprechen mag. Das aber damals sehr intensiv. Also das hat mich irgendwie gefesselt. Warum? Keine Ahnung. Vorher mal immer so nebenbei so Command & Conquer oder so die Klassiker halt, ne? Mhm. Und dann kam dann diese freaky Story irgendwie. Mit StarCraft, genau. Aber ich habe noch mehr mit Blizzard gezockt. Ich müsste jetzt googeln, verdammt. Ich komme auf keinen Namen, weil ich so aus dieser Gaming-Story einfach so raus bin. Blizzard, Mensch. Ja, ich weiß nicht, Erik, was hast du denn da gezockt?
Also ich bin relativ spät erst eingestiegen. Und war bei der dritten Erweiterung von World of Warcraft bin ich erst eingestiegen und habe dann halt immer wieder mal World of Warcraft gespielt. Dann jetzt Diablo 3 und das Kartenspiel Hearthstone habe ich auch eine ganze Weile jetzt gespielt.
Ach, das ist auch von Blizzard. Guck an. Aha. Ich lerne heute was. Ich merke schon, hat sich jetzt schon gelohnt. Finde ich super.
Aber bei den neueren Spielen bin ich leider noch nicht dazu gekommen, die mal zu testen. Also Overwatch haben sie ja jetzt gelauncht, was so eine Art Shooter ist. Und davor hatten sie so eine Art League of Legends artiges.
Und das dieses Heroes of the Storm oder sowas?
Mhm. Ja.
Ich erinnere mich aber, Diablo habe ich auf der PlayStation, glaube ich, damals das erste Mal gespielt. Und Diablo 2 war dann eher so PC-Ding bei mir. Und Overwatch, ist das das mit diesem Anime-Zeugs? Dieser Anime-Shooter?
Ja, der Stil ist schon eher Anime-mäßig, ja.
Ja, da habe ich einen Trailer gesehen, wie das Gameplay halt so ist und so, ne? Und die Grafik. Ja, kann man, ich glaube, es macht durchaus Spaß. Wenn man auf Shooter steht, wenn man nicht als potenzieller Amokläufer gleich irgendwie abgestempelt wird, ist das bestimmt toll.
Ja. Aber.
Ja, ist doch so. Wie war das damals? Hast du Counter-Strike gezockt? Ey, warst du auf einmal der Arsch der Nation?
Hm. Ich hatte so ein Pulli, so ein Killerspiel-Spieler-Pulli. Ne? Ganz doof geguckt.
So einer.
So einer, ja.
Ich überlege mir das nochmal. Ob ich nochmal herkomme oder so.
Muss man aufpassen.
Ja.
Ach Mensch. Ist das eine scheiß Diskussion, echt. Naja. Ja, vor 2 Jahren habe ich auch was aus dem Hause Blizzard. Arschvoll Kohle für bezahlt, weil es eben am Release Day gekauft wurde sofort. Ne? Muss ja alles sofort immer haben. Habe ja keine Zeit, Wochen auf so eine Bestellung zu warten. Aber nie gespielt. Nie gespielt. Ich komme nicht mehr drauf.
Aber vor 2 Jahren, das müsste schon Diablo 3 gewesen sein eigentlich.
Ach, Diablo 3, genau. Genau. Und ich habe es bis heute noch nicht einmal gespielt.
Ist aber könnte geil.
Dass man es nicht spielt?
Nee.
Das, oder das Spiel geil ist.
Das Spiel ist geil.
Ja. Jetzt hast du mich verwirrt. Ja. Du, klar, deswegen habe ich es mir auch gekauft, aber noch nie gespielt. War irgendwie zu viel los. Aber so rein vom Ding her, so Strategie oder so, hast du mich eh sofort gefangen irgendwie. Also deswegen auch StarCraft, aber Warcraft beispielsweise, ne? Das ist ja so der ultimative Erfolg. Anfang der 2000er war das, glaube ich, das erste Mal, ne? Mhm. Das schoss ja durch die Decke, oder?
Ja. Also
spielte zum Schluss jeder.
Das Warcraft hier, du meinst das Warcraft-Strategie erstmal, oder?
Ich weiß gar nicht, war das erste nicht irgendwie auch online?
Ja, es gibt ja Warcraft 1, 2 und 3, das sind so Strategie-Dinger.
Ja, und dann kam World of Warcraft.
Und dann kam World of Warcraft, was ein komplett anderes Genre ja auch gemacht hat mit MMO.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ich wusste nur noch irgendwie, dass, also Anfang der 2000er und es kam dann das erste Mal so auf, einfach so auch in Gesprächen mit Kumpels und so. Gefühlt hat irgendwie jeder um dich rum World of Warcraft gespielt und du hast als Horst in der Mitte gesessen und hast nur gelacht und genickt. Aber Ahnung so von dem, auch. Was da gerade gesprochen wird? Keine Ahnung, ne? Ja. So, also so wie ihr jetzt die ganze Zeit, wie ich über das Filmgeschäft gesprochen habe. So, ja. Was ist denn das für ein Vogel?
Nee, das stimmt jetzt nicht. Das kann man jetzt so nicht sagen. Also ich war sehr, sehr, fühlte mich sehr unterhalten.
Ah ja, das ist doch mal schön. Nichts anderes wollte ich hören. Nee. aber Blizzard, ich überlege, gab es da nicht ganz irgendwie so meine Anfangszeit mit PC, richtig Windows-PC, haben die nicht irgendwie so Flipper oder sowas noch gemacht? Also so
Pinball und so? Weiß ich jetzt nicht sehr viel. Ich weiß nicht. Die hatten, glaube ich, noch irgendwas mit so 3 Piraten oder sowas gemacht. Oder drei Piraten alles, so oder 3 Zwerge oder irgend sowas war das.
Auf alle Fälle alles, was nach Fluch der Karibik riecht, gefällt mir nicht.
Auf alle Fälle gibt es die 3 Typen auch in hier Heroes of the Storm als einen Helden zu spielen. Da hast du dann halt 3 Typen, die da zusammen die ganze Zeit rumlaufen.
Ja, auch geil.
Ja, aber das Blizzard-Thema habe ich ja aus einem ganz bestimmten Grund aufgemacht, denn ich war im Kino. Ne? Und zwar bei Warcraft The Beginning.
Na, sag mal. Und?
Ja.
Was hast du zu berichten? Wie war es? Also,
zuerst mal muss ich sagen, ich verstehe nicht, dass der so hier, ja, der polarisiert irgendwie sehr, der Film.
Aber extrem, ja.
Es gibt die eine Seite, die jubelt den hoch wie sonst was, und dann gibt es die andere Seite, die sagt, oh, das ist ja der letzte Schrott, weil das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das ist eine totale Geldverschwendung.
Und zu welcher Meinung tendierst du?
Ich finde, es ist beides halt sehr übertrieben.
Okay, wie es halt meistens dann so ist, ne?
Ja, ich finde, es ist ein solider Film, es ist gute Arbeit. Es ist ein guter erster Film, also da kann man was drauf aufbauen, finde ich.
Muss man in dem WoW oder Warcraft-Thema drin sein, um den zu verstehen, oder?
Nö, fand ich jetzt nicht so. Also nicht. Es wurde halt erstmal quasi die erste Geschichte in Warcraft überhaupt erzählt. Wie jetzt die Orks in die Welt gekommen sind. Ja, genau. Und ja, optisch ist es halt sehr schön. Jetzt gibt's halt endlich mal den Film, das hatten wir bei den Kulturpessimisten damals, als Stefan noch da war. Da hatten wir schon mal so in den Trailer von Blizzard geguckt, von einer WoW-Erweiterung, und die sind ja immer schon so ein Eye Candy. Da hatten wir schon gesagt, aber wie geil wäre es, wenn es mal einen richtig langen Film von Blizzard geben würde. Mit der entsprechenden Qualität, und den gibt es jetzt auch. Es sind extrem epische Bilder dabei. Auch wenn ich da zum Teil die Kritik etwas verstehen kann, dass das alles zu sauber aussieht. Das ist ein bisschen das Problem.
Haben die Leute oder mal anders gefragt, diese Trailer? Also ich habe die auch noch selbst als absoluter Noob, was das anbelangt, im Hinterkopf, dass die immer sehr spektakulär und schön anzuschauen waren. Haben die oder wurden die von Blizzard direkt gemacht oder weiß man, wer die gemacht hat? Beziehungsweise haben diejenigen, die Trailer damals zu den Erweiterungen gemacht haben, auch den Film gemacht?
Das
Das waren jetzt zwei, drei Fragen auf einmal, aber.
weiß ich jetzt gar
Bitte
nicht
nur eine
genau.
Antwort.
Die Trailer sind, glaube ich, wirklich, Inhouse-Produktion. Ja, und für den Kinofilm haben sie sich, glaube ich, noch, ja, hier halt ein bisschen Wissen dazu gekauft. Weil so ein Trailer zu machen, ist ja dann doch nochmal was anderes als so einen ganzen Feature-Film.
Genau, das würde ich auch meinen wollen. Deshalb meine Frage, ja, haben Sie bestimmt noch ein paar, sich noch ein paar Pixelschubser eingekauft?
Ja, es ist, ich glaube, 160 Millionen habe ich gelesen,
Puh, das ist ein Wort.
der Film gekostet.
Okay.
Das ist eine Hausnummer, du. Also, und zu, was meinst du mit zu sauber?
Also das ist ein bisschen so ähnlich das Problem wie beim Hobbit. Also zum Beispiel die Rüstungen sind viel zu sauber und zu
Ah,
glänzend und
okay.
sowas halt.
Ja, beim Hobbit. Also ich bin Herr der Ringe-Fan, irgendwie ganz begeistert. Und Hobbit, du musst halt die Dialoge mögen. aber so, was mich beim Hobbit gestört hat, war im Kino in der Tat, ich war in diesem High Frame Rate, ne?
Ja.
Hohe Framerate
Das ist
halt.
der größte Bullshit überhaupt.
Ey, diese Kameraschwenks, ne, so Kamerafahrten, das sieht aus wie aus dem Computer. Da siehst du das richtig irgendwie. Das sieht gar nicht mehr echt aus. Das ist dieses Filmgefühl ist einfach weg. Ich dachte jetzt, dass das vielleicht so ähnlich jetzt hier ist bei The Beginning
Ja.
von Warcraft. Das ist einfach, ja, aber wenn du sagst, nur vom Optischen her, irgendwie Rüstung zu sauber,
Man
gut,
kann
ist halt Hollywood,
zwar
mein Gott.
noch argumentieren, dass es halt aus einer Friedenszeit kommt und dass die Orks quasi die erste Bedrohung seit einer ewigen Zeit ist für die Welt, aber
Ach
trotzdem,
so, ja.
die Rüstungen sehen alle eher aus wie irgendwelche Paraderüstungen und nicht wirklich, als würde man damit kämpfen wollen.
Frisch ab Werk.
Also da wird schon draufgehauen, ne?
Ja.
Gut, weil, ja, das ist halt in der Friedenszeit und so. Ah, ja, komm, Friedenszeit, das verfilmen wir. Wäre ein bisschen unspektakulär.
Komm, wieso denn nicht?
Ja. Ja, aber
Nee,
es ist
das
wirklich
ist halt
so.
bloß das Grundsetting, bevor die Orks kommen.
Ja.
Und ja,
Das Interessante
von der
ist.
Story her finde ich's, ja, es ist ein bisschen flach geraten.
Oh.
Ja.
Ist das nicht öfter so der Fall bei solchen Games-Verfilmungen? Ist da etwas so an der Story her so,
Ich glaube
oh,
mal,
oder?
wenn du bloß die Games-Verfilmung nimmst, ist das sogar eine der besseren. Also
Oh, okay.
besser als viele anderen, würde ich sagen.
Es ist jetzt aber nicht so, dass diese eigentliche Game-Story sozusagen nacherzählt wird. Wie soll ich sagen? Bei WoW war es doch so, du bist irgendwie, suchst einen Charakter aus und levelst den hoch. Ist es
Ja.
im Grunde genommen das Ding. Und im Film ist es aber nicht so, dass man irgendwie eine Figur verfolgt und den dabei
Nee.
beobachtet oder. Nee, ne? Okay.
Also, wenn ich die Background-Story richtig im Kopf habe, ist World of Warcraft von der Story her 50 Jahre nach dem, was im Film gezeigt wird.
Verstehe, okay.
Und im Film ist halt wirklich, wird jetzt wirklich erstmal gezeigt, wie kommen die Orks durchs dunkle Portal. Wie versuchen da einige mit den Menschen doch irgendwie den Friedenspakt zu schließen. Und ja, jetzt wird ein bisschen, ja, ein kleines Spoiler-Territorium muss ich jetzt aufmachen.
Piep, 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 piep.
Alarm, Alarm.
Aber das weiß eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit World of Warcraft Mythologie mal auseinandergesetzt hat.
Also ich nicht.
Das ist die Orks, die sind eigentlich ein normales Volk gewesen wie die Menschen. In ihrer Welt halt. Und dann kamen die Dämonen und haben die dazu verführt, Dämonenblut zu saufen. Und deswegen
Also
gibt es
Red
halt
Bull, ich verstehe.
die grünen Orks, die sind so verderbt, aber halt total bitterböse. Das ist halt ein bisschen das Problem von diesem Dämonenblut oder Fehlmagie, wie sie es in dem Film nennen.
Fehlmagie.
Dass das einfach bloß das blanke Böse ist. Und
Verstehe.
da ist dann halt nicht sehr viel Tiefe oder Dimension mehr drin. Es gibt
Okay.
dann halt einfach die ganz bösen Orks, gegen die wird sich dann zusammengeschlossen und versucht, die zu besiegen.
Also brauchen wir den Film nicht mehr sehen.
Doch, sehen kann man ihn schon.
Okay, na gut.
Ja, aber gut.
Das war jetzt halt der eine Kritikpunkt, den ich habe. Und dass die Story ein bisschen so drauf ausgelegt ist, dass man möglichst viele Landmarks zeigt, die auch in den Spielen hier halt krass sind.
Das stelle ich
Stormwind
mir
ist
dann.
klar, aber dann halt auch Eisenschmiede, wo die Zwerge leben in ihrer unterirdischen Stadt da, wo spektakulär Lava aus den Wänden läuft und sowas. Und
Aber das
dann
ist dann
hast
schon gut für Kenner sozusagen, ne? Dass du dann so schöne Sachen irgendwie entdeckst und dann ist doch nicht schlecht.
Aber auch für Nicht-Kenner sieht es halt geil aus.
Na super.
Dann hast du halt noch Dalaran, diese Magierstadt, die da irgendwo in den Wolken fliegt. Und die Städte haben sie schon alle extrem geil umgesetzt. Habt ihr mal den Vortrailer gesehen?
Ja.
Weil da gab es ja hier dieses 360-Grad-Video Flug über Sturmwind.
Das sagt mir jetzt nichts.
Okay.
Ich sag nur so enthusiastisch. Ja, genau. Vorträder habe ich alles geguckt, alles. Ja, und da gab es doch den Einflug. Warte.
Der von oben, ne?
Ja, da sitzt du
Ach, du meinst das mit dem Flug?
Auf so einem Greifen oder was sitzt du drauf und kannst halt dich in alle Richtungen umgucken und
Ah,
ja,
okay.
hast da so einen
Das kenne ich nicht.
einminütigen Flug über die Stadt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und da hat man
Aber es
schon
hört sich cool
gesehen, wie
an.
geil das aussieht.
Also alles in allem würdest du schon sagen, sollte man oder könnte man, kann man sich antun.
Ja, kann man sich angucken.
Na super.
Also ich habe auf Letterboxd 3 Sterne gegeben.
Okay.
Uiuiui, ist das viel? Ich
Nee, also
weiß
von
nicht, wie viele
5, das
Sterne
ist
kann
halt
man
so eine
da.
Mittelmaßbewertung.
Ach so, okay. Ja. Nette Story am Rande ist ja, dass das Einzigste, was ich beitragen kann zu dem Thema, dass der Uwe Boll, Regisseur
Er wollte, ne?
seines Zeichens, der wollte, der, ja, ja, der ist an die Produktion rangetreten und wollte die Regie übernehmen.
Okay.
Und die haben sowas von geil den abgeschmettert. Da gibt es ein Zitat irgendwie, dass sie die Filmrechte nicht verkaufen und garantiert nicht an ihn, weil online war World of Warcraft so ein enormer Erfolg. Und da wird sicher schlechter Film die Einnahmen total kaputt machen
Das ist schon
einfach.
fies.
Das ist so cool. So viel zum Filmgeschäft, Alter. Ja, Uwe Boll war halt, er ist sowieso irgendwie ein sehr skurriler Vogel. Aber jeder so, wie er will, ne? Und der war ja einer der ersten, das muss man ihm zuschreiben, der angefangen hat, solche Videogames einfach umzusetzen, ne? Alone in the Dark fällt mir jetzt spontan ein. War ja auch anfangs ein Game, einfach nur, ne?
Ja.
Wurde dann auch verfilmt. Und alle Verfilmungen sind dann halt scheiße.
Ja, das kann man, glaube ich, so
Ah,
kann man, glaube ich, so
gut.
sagen, ja.
Er hat da halt eine eigene Art und einen eigenen Geschmack. Hätte er mal Dokus gemacht. Kannst du immer sagen, ja, das ist so gewollt. Beim Film?
Ja.
Ja, ich bin fertig. Ja. Kannst weitermachen.
Dann habe ich noch einen Film gesehen.
Ja, aber nicht Jack Bauer, sondern Fritz Bauer, ne?
Der war gut.
Ja, genau.
Ich wollte jetzt auch mal eine Überleitung machen.
Der Start gegen Fritz Bauer habe ich gesehen. Das ist ein Film, der spielt in den 70er Jahren. Ja, genau, 70er ist das, ja. 1960 irgendwas. Ah, nee, das sind die 60er. Das ist das.
Super.
Das ist das 70.
Jahrhundert. Ja.
Nein, das ist das. Ja, egal.
Der Podcast mit der Zeitmaschine, das ist ein anderer, ne?
Ja.
Der mit dem Auto.
Es geht in dem Film um eben benannten Fritz Bauer, der ein Generalstaatsanwalt war. Und der hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, mit der Nazi-Geschichte von Deutschland, was ja zu der Zeit noch ja sehr, sehr eher unter verdeckter Hand gehalten wurde. Da gab es zwar das mal, aber so richtig aufgearbeitet war es ja zu der Zeit noch nicht. Und der ist an einem größeren Fall dran, der versucht, Adolf Eichmann quasi vors Gericht zu bringen. Und der Herr Eichmann, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er eine wichtige Rolle bei der Vernichtung der Juden getragen hat. Mhm. Und dann sieht man halt in dem Film so ein bisschen, wie ihm auch immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, wie einfach Leute aus der alten Struktur in die neue Struktur sich eingewandert haben und ihm da Steine in den Weg werfen und wie schwer er es hat, da wirklich weiterzukommen und einen Ermittlungserfolg zu bekommen. Mhm. Weil der Herr Eichmann, der hat sich auch irgendwo ins Ausland geschlagen. Da muss man auch erstmal rausfinden, wo er ist. Und dann werden dann noch verschiedene Spuren und angeblich sei er in Argentinien und dann sei er angeblich auch in Kasachstan und
in Israel war auch irgendwie was, ne? Glaube ich. Aber da kann ich mich täuschen.
Ja, nach Israel fährt er hauptsächlich um hier eine Kooperation mit dem Mossad einzugehen.
Okay.
Was dann auch noch so zu so Problemen im Film führt. Ich will jetzt nicht tiefer reingehen in das Spoiler-Territorium, aber wenn man mit dem Mossad irgendwie zusammenarbeitet und nicht mit den eigenen Geheimdiensten, da wurde dann schon so gesagt, das wäre dann ja Landesverrat und sowas.
Mhm. Oh.
Ja. Ein sehr spannendes, wie sagt man denn, könnte man der Biopic dazu sagen? Nee, das wäre dann über das ganze Leben auf alle Fälle ein spannender Auszug aus dem Leben des Fritz Bauer.
Ja, schon ein Stück Biopic. Ja, schon. Mhm. Ich finde das Thema halt auch sehr anspruchsvoll einfach, ne?
Mhm.
Bin gespannt, ich muss mir das jetzt angucken.
Ja, und der Film ist auch sehr schön gemacht. Den gibt es, glaube ich, in ein paar Kinos auch zu sehen. Den gibt es aber auch schon bei iTunes und bei Amazon und sowas.
Ah, stimmt. Du sagtest, du hast ihn auf iTunes geschaut, oder?
Ja.
Mhm. Werde ich auf jeden Fall auch.
Ja, das ist witzig, weil der Film gibt es auch als, also das ist wohl auch irgendwie freigegeben für Schulen.
Ah, okay.
Die dieses Thema einfach haben, ne? Als Geschichtsfilm anscheinend.
Mhm.
Prädikat besonders wertvoll hat er bekommen. Hat auch irgendwie auf diversen Festivals wohl abgeräumt, weiß ich jetzt nicht, aber Festival de Film Lacano 2015 steht hier. Anknüpfpunkte für die pädagogische Arbeit. Oh, guck an. Also der Film hat auf jeden Fall was sehr Tolles an sich. Und Erik, siehste, auf der filmdramaturgischen Ebene sollte das fürs Biopic-Genre charakterische Spannungsverhältnis zwischen Authentizität und Fiktionalisierung anhand der Figur des erfundenen Staatsanwaltes diskutiert und bewertet werden. Das ist nochmal eine Aufgabe. Sag mal, also Genre ist Drama und Biopic.
Ja.
Und am 1. Oktober letzten Jahres war Kinostart. Ja, das ist ja klar, dass du den jetzt schon auf Video on Demand gucken kannst.
Der Film hat
der ging an mir total vorbei.
Der Film hat auch noch viele,
muss ich auch gestehen, ja.
Der Film hat auch noch viele interessante Details und zeigt auch so ein bisschen, dass es damals halt auch nach der Nazi-Zeit in den 60er Jahren trotzdem immer noch nicht, bei weitem nicht so freiheitlich war, wie es heute ist.
Das bestimmt.
Leider.
Da geht es zum Beispiel dann kurz um ein anderes Urteil, wo jemand 6 Monate ins Gefängnis muss wegen, na, wie haben sie es genannt, gegenseitiger gleichgeschlechtlicher Onanie oder wie sie es genannt haben.
Was?
Also halt wegen Heterosexualität. Homosexualität, praktizierter Homosexualität.
Ah. Jeder, der hetero ist, wird eingesperrt. Fertig.
Das war halt.
So, an einem Land will ich nicht leben. Ja, man kennt's. Naja, aber auch internationales Filmfestival in Toronto hat er auch auf. Also super. Ey, das ist mal ein Tipp. Leco Mio, der hat Substanz, dieser Tipp.
Ja. Den habe ich das erste Mal.
Da schäme ich ja schon für Mainz später.
Den habe ich auch das erste Mal erst gehört, als ich mache ja manchmal hier so, ja, ich habe jetzt Zeit, einen Netflix-Film zu schauen, empfehlt mir doch mal was. Und dann kam die Daniela Isfrost mit dem Film.
Ah, okay. Von Kunst und Horst.
Genau, die hat mir den Film
empfohlen. Die gerade besonders wertvoll. Das bekommt nicht jeder Film, ne? Also, der sich mit Geschichte auseinandersetzt. Das ist schon eine Auszeichnung. Toll.
So, gehen wir weiter. Noch 2 Themen und dann war es das auch schon wieder. Aber jetzt erstmal Anno 22.5.
Achso, ja, das bin ich. Also, mein Pick. Stimmt, das ist richtig.
Du.
Ja, ich scheiße da jetzt voll ab. Hättest du können mich nicht zuerst rannehmen.
Quatsch.
Weißt du, ihr so, Prädikat, besonders wertvoll, ganz schlimme Kriegsdinge und sowas. Und danach komme ich mit, Anno 22.05, super Spiel.
Ja, aber will doch ja, nicht mit so einem Runterzieher rausgehen.
Ja, ne, was Lockeres zum Schluss, ist doch schön.
Ach, herrje. Naja, weil wir es auch vorhin über PC-Spiele hatten, kurz, ne, von Blizzard und so. Ja, ich habe auch gespielt, das erste Mal seit langer Zeit. Also abgesehen davon, dass ich mal so ein Shooter-Spiel vor ein paar Monate spielen musste, aufgrund eines Berichts, den ich geschrieben hatte. Das war ein sehr umstrittener Shooter, weil es da um Amoklauf ging und sowas, nicht so schön. Das war richtig eklig. Mhm. Und da habe ich jetzt aber für mich privat mal was Schönes gefunden. Und zwar Anno 2205, falls man es so ausspricht. Wenn nicht,
auch egal.
Egal. Schreibt es in die Kommentare, wie man es ausspricht. Mir egal. Auf jeden Fall ist das ein Aufbaustrategiespiel. Ist der 6. Teil dieser Anno-Reihe. Also gab es schon andere vorher, klar. Was mich freut, kommt aus Rheinland-Pfalz. Naja, das ist eher so, naja. Die Firma Blue Byte ist es. Liegt in Mainz. Pfui. nein, alles gut. Und Ubisoft hat dient als Publisher für die einfach. Ne?
Okay.
Und das Game wurde 2015, also letztes Jahr, auf der Spielemesse angekündigt und hat mit den Trailern da schon irgendwie mich so voll umgehauen, einfach weil das so bildgewaltig alles ist. Und ja, wie das halt so ist, wenn dir diese Umgebung nicht gefällt, wo ein Spiel einfach spielt und die Grafik ist irgendwie mies oder seltsam und da hast du eher so wenig Bock. Und das hat mich seit langem wieder so total angesprungen einfach. Und weil ich ohnehin wenig Zeit habe, habe ich ja vorhin erzählt, ne, mit Diablo 3, keine Ahnung. Irgendwann war es halt weg, ne, so aus dem Kopf. Und das hatte ich aber gekauft, hab's auch längere Zeit da liegen gehabt. Und das fiel mir aber wieder ein. Und da gehst du so an dein Sideboard, öffnest die Schublade der Schande, weil da alles durcheinander ist. Holst die CD raus, legst sie ein, oh geil. Erstmal installiert, dachte ich mir. Wenn es erstmal auf dem Rechner ist, dann kannst du ja immer spielen, ne? So dann halt, wenn du Zeit hast. Und da habe ich das aber am Freitagabend um 8 Uhr oder so, ne, 20 Uhr abends, habe ich das mal angemacht, um zu gucken, läuft das überhaupt mit meinem PC, ne? Ist der überhaupt leistungsstark genug, dieser Windows-Rechner?
Ja.
Super, läuft super. Flüssig, alles gut. Und spielt in der Zukunft, du bekommst halt so Missionen, die du erfüllen musst und wartet mal, vielleicht finde ich da schnell so ein paar Spiele-Infos alles.
Das ist, glaube ich, auch so ein Novum in der Anno-Reihe, oder? Dass es in der Zukunft spielt.
Genau. Normalerweise immer so Vergangenheit oder auf hoher See und sowas, ne? Gibt's ja so Mittelalter oder Renaissance und so. Hier steht, sie erobern die Erde und errichten reiche, lebendige Städte in prachtvoller Industriekomplexart und sowas, ne? Um den Wohlstand der eigenen Bevölkerung zu sichern, müssen sie jedoch auch ins Weltall vordringen, ne? Und dann wird es total abgespaced und das ist sehr vielseitig. Ich hab's wollen ursprünglich nur eine halbe Stunde so ein bisschen anspielen. Und zum Schluss waren 3 Stunden rum. Und ich habe aber immer noch nicht das Gefühl, alles entdeckt zu haben einfach, ne? Also ein Spiel auf jeden Fall, das mich da sehr begeistert hat einfach. Ja, mehr will ich dazu irgendwie nicht mehr sagen, weil vielleicht raube ich mir dann selber nochmal diese Müdigkeitsstimmung, die so langsam bei mir eintritt. Wisst ihr, Sonntagabend, 10:30, um 5 Uhr klingelt der Wecker. Weil wenn ich mich jetzt heiß aufs Spiel mache, drehe ich mich rum, gehe an den Windows-Rechner.
Das war's dann mit 5 Uhr gewesen.
Komm,
ne?
Vor 5 Uhr nicht ins Bett, ja. Ja, aber auf jeden Fall, das ist mein Pick, Anno 2205. Mal googeln, guckt euch mal einen Trailer an, falls ihr das noch nicht kennt. Mhm. Macht Spaß. Ja. So.
Mein erstes Anno war ja ein Nintendo DS Anno. Und dann habe ich noch Anno 1601, glaube ich, gespielt.
Ah, okay. Mhm.
Genau.
Ja, macht allesamt Spaß. So Strategiespiele sind meins. Damals so Rollercoaster Tycoon und sowas oder StarCraft oder so, das fand ich immer geil. Ja. Fand ich immer gut.
Anno war sogar, ich glaube, das allererste Anno, was es mal gab, das war bei uns in der Schule im Pausenclub auf dem Rechner drauf.
Ohoho. Wir hatten früher noch keinen Rechner.
Stimmt, wir auch nicht.
Taschenrechner vielleicht irgendwann mal, aber da Anno drauf zu spielen.
Ja.
Wir haben dann immer nur so Esel mit Zahlen geschrieben.
Ja, richtig. Ja, und so. Love. Nee, Love. Nee, Liebe. Liebe, sorry.
Liebe.
Liebe, Love. Ich war ein bisschen.
Was hast du denn da geschrieben?
Weiß auch nicht.
Was für eine Zahl ist denn die V? Ist denn das V?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war ein anderer Frage. Taschenrechner eines japanischen Austauschschülers. Keine Ahnung.
Wie heißt nochmal dieses Board mit den Buchstaben, ach, Tastatur, genau.
Richtig, könnte stimmen.
Ja. Letztes Thema.
Ja.
Psyche. Mark.
Selber.
Hellseher-Detektiv.
Was hast du uns denn da jetzt wieder mitgebracht?
Absoluter Schwachsinn, wie es für mich gehört. Mark ohne Chaos und ohne Schwachsinn ist nicht Mark. Oh, ich rede von mir in der dritten Person. Jetzt geht's echt ab. Jetzt wird's spooky. Hast mich im Vorfeld der Sendung heute ja gefragt, ob ich noch irgendwie Picks habe oder Filme oder sowas, ne? Und da habe ich ja geäußert, dass ich mich zurzeit in einer Serienschleife befinde. Ich finde nichts Neues irgendwie. Ich kralle mich so an den alten Sendungen fest, ne? Und die hat man klar irgendwie damals auf iTunes gekauft oder auf Amazon sich irgendwie bestellt und so. Ich habe ja das Schlimme gemacht. Ich bin so ein Schlimmer. Ich mache mir das alles digital dann, ne? Ich rippe die DVDs, die ich mir kaufe oder Blu-rays, weil ich die nicht im Regal rumstehen habe. Ich will alles daheim streamen können, ne? Das ist irgendwie Knopf an, läuft. Super. Wenn faul, dann so richtig. Und so geht's mir jetzt halt auch mit mit Breaking Bad und Psych. Das sind so die Serien, die ich zurzeit irgendwie schon in- und auswendig kenne. Aber ich komme auch nicht dran weg. Ne? und Psych ist halt eine US-amerikanische Krimiserie mit dem Hellseher, angeblichen Hellseher, Sean Spencer und seines Partners Burton Guster. Das sind zwei Kumpels und der Sean Spencer, also der angebliche Hellseher, hat einen ehemaligen Police Officer oder Detective als Vater. Der wollte wiederum immer haben, dass er mal in seine Fußstapfen tritt. War natürlich nie der Fall, weil Sean einfach viel zu chaotisch ist. Das ist wie ein junger Welpe, nur nicht so goldig, sag ich immer, ne? das ist halt sehr speziell auch, ein sehr chaotischer Typ, macht ultra viel Blödsinn, also so richtig Albernheiten, ja. Das wird auch behandelt im Film als Albernheit und wird nicht als Humor verkauft, das finde ich halt sehr sympathisch. Wie gesagt, ist auch halt Comedy mit bei, Krimi mit bei, teilweise ernst, teilweise witzig. Und dieser Sean Spencer gibt einmal aufgrund eines, das ist die erste Folge, aufgrund eines TV-Berichts über irgendeinen Mörder, der gesucht wird, der Polizei einen Tipp, weil er über eine enorm hohe und scharfe Auffassungsgabe oder Beobachtungsgabe, wollte ich sagen, Entschuldigung, verfügt. Und der hat da irgendwas am Nummerschild gesehen oder irgendwie sowas habe ich jetzt noch im Kopf. Genau. Und die laden aufgrund dieses Tipps, weil er mit dem Tipp voll ins Schwarze getroffen hat, über Telefon wohlgemerkt, laden die den vor aufs, ja, wie heißt das? Ah, verdammt! Roter Faden ist weg. Wo ist er denn?
Revier oder was meinst du? Gegenüberstellung?
Genau, aufs Revier, danke, danke. Ja, aufs Polizeirevier ein. In Santa Barbara spielt das im Übrigen. Ist sehr geil. Viele Palmen und in jeder Folge gibt es im Übrigen irgendwie immer eine Ananas zu sehen. In jeder Folge. Okay. Das ist so witzig. Das ist ein geiles Easter Egg, finde ich. Verhören den, weil er sich aufgrund dieses Tipps einfach zu verdächtig macht. Der Tipp, der war einfach zu genau. Ne? Und,
kann ja nur der Täter wissen.
Sozusagen. Ja, und dann sagt er einfach, er ist Hellseher, weißt du, und belegt das mit so Dingen wie, ja, ich habe gesehen, sie heiraten demnächst nicht zu irgendeinem Officer, keine Ahnung, oder Kadetten oder keine Ahnung, was das ist. Ja, wie haben sie das erraten oder woher wissen sie das? Und Tanzübungen irgendwie, ach, keine Ahnung, weil er halt was am Rande beim Durchgehen über den Flur in diesen Raum, in dem er verhört wird, irgendwie aufgeschnappt hat, irgendwo, ja, so im Augenwinkel beobachtet hat. Und da haut er so mit den angeblichen hellseherischen Fähigkeiten so um sich und dann darf er dann doch gehen und dann wird er öfter mal angerufen, Mensch.
Weißt du, wie das?
Wir hinken hier.
Weißt du, wie das für mich gerade so ein bisschen klingt alles?
Wie die Mentalist.
Mentalist, genau.
Richtig. Und weißt du, wer zuerst da war? Psych.
Okay. Nee, ne?
Und weißt du, was? Ja. Und wisst ihr was? Das Geile ist, Mentalist. Also die Serie Mentalist kommt auch in Psych vor. Ach, nee. In der vierten oder fünften Staffel. Und dann sagt er noch, da gibt's so einen Dialog. Ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen.
Ein Seitenhieb oder was?
Weil die so locker mit dem Thema einfach umgehen. Ja, stellt euch mal vor, so ein Detektiv kommt und sagt einen auf Mentalist und dabei hat er nur eine Auffassungsgabe, eine hohe Beobachtungsgabe. Das ist ja wie im Mentalist. Ne? So, das ist ja voll gefaked und das gibt's ja gar nicht. Cool. Und das ist ja eine Schande für jeden echten hellseherischen Detektiv. Ne? Und ach Gott, also so richtig nochmal so gedisst in der Serie selber. So ein bisschen vergleichbar mit den unter Hip-Hopern. Sind ja alles Mördergangster mit Super-Eiern in der Hose, ne? So, die dissen sich doch auch hin und her. Und so ging das wohl anscheinend zwischen den zwei Produktionen auch hin und her. Das fand ich
mit ganz den Hip-Hopern, ja.
Ja.
Böhmermann macht uns den Rap kaputt. Ja.
Hör jetzt auf, du machst den Rap kaputt. Ja, genau. Ja, und Psych wurde produziert in 8 Staffeln. Ja, was soll ich sagen? ist auch so, wie ganz am Anfang dieser Episode mal erwähnt, es gibt auch so zwei, drei Folgen, wo du dir im Prinzip schenken kannst. Mhm. Sind dennoch unterhaltsam, weil alle so ein bisschen für sich selber dastehen halt. Ne? Es sind nicht immer so zwingend aneinanderhängend. Aber das ändert sich irgendwann. Irgendwann entwickeln sich auch Beziehungen und sowas. Und dann musst du es dann schon eingestehen. Also ab Staffel 4 würde ich es dann in der Reihenfolge gucken, wie es rausfällt. Aber vorher ist es relativ chaotisch. Und ja, aber immer nett anzusehen. Sehr kurzweilig, finde ich. Ich habe, es gab mal beispielsweise auch eine Folge, die haben sie zweimal verfilmt. Also einmal eben diese Ursprungsversion und einmal haben sie dann gesagt, komm, in der letzten Staffel, in der achten, hauen wir diese Episode nochmal neu raus, legen wir nochmal neu auf, machen alles anders, wir besetzen die Rollen anders und sowas.
Okay.
Kann man machen. Sie wollten es besser machen. Ich fand, sie hatten es schlechter gemacht. Mhm. Und das ist aber, denke ich, dann Geschmackssache. Wie hieß das denn, Mensch? Wie hieß
das? Ist aber schon abgedreht und fertig, ne? Ja. Also da kommt nichts mehr nach, oder wie ist das?
Nö, das ist jetzt final, genau. Die so eine Staffel hatte vorher immer so 14, 16 Folgen, glaube ich. Und die letzte hat dann 10 Folgen. Und das ist dann aber auch gut.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine Menge zusammengekommen dann, ne? In 8 Staffeln.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja.
Leiche macht mobil, hier ist die Folge, glaube ich.
Und was bei so einer,
aber sonst, was man
bei so einer beendeten Serie da immer noch fragen kann, ist, war das Ende okay? War das Ende gut? War das Ende schlecht?
Ja, ich finde lustig, weil sie da in der letzten Folge auf Monk, auf die Krimiserie Monk anspielen. Denn Shaws Freundin, die ja auf dem Police Department in Santa Barbara irgendwie nicht mehr aufsteigen konnte, weil ein neuer einfach nachgerückt ist auf ihre Position, ist dann mit dem alten Chief aus Santa Barbara nach San Francisco gegangen. Und Sean und Gus hatten ja diese Hellseher-Agentur, so bezeichne ich das jetzt einfach, in Santa Barbara. Und was machst du jetzt, ne? Gehst du mit der Freundin mit und lässt alles hinter dir und so? Und ganz emotional, Entschuldigung, ich randaliere hier. Ganz emotional irgendwie und wird auch ein bisschen kitschig, finde ich. Aber das passt. Also es ist nicht zu schmalzig, ist okay. Und dann ist es aber so, natürlich, Sean geht auch nach Santa Barbara, überrascht dort seine Freundin an einem Tatort natürlich, wie sich's gehört für so eine Serie, ja. Wer kommt plötzlich hinterher? Gus, sein bester Kumpel, mit dem er da die Agentur da hatte. Und der heult auch und hat seinen eigentlichen Job als Pharmavertreter auch hingeschmissen. In der letzten Folge, mit dem hat er sich immer so finanziell abgesichert, ne, weil ja schon so ein Chaos-Knubbel ist. Da meint er so, ja, und jetzt sind wir alle hier in San Francisco und bleiben auch hier und jetzt können wir ja weiterhin Morde aufklären und plötzlich meint dann so Chief und so, meinte dann plötzlich, ah, wir haben schon leider jemanden. Was, wirklich? Wo ist er denn? Ja, der steht in der Küche und sortiert die Gewürze. Das ist halt Monk dann, ne? Man sieht ihn nicht, aber sie spielen halt auf Monk an. Und so nette Gimmicks sind dann immer so drin und verbaut in der ganzen Serie irgendwie. Und das macht es irgendwie sympathisch. Das ist nett.
Cool.
Ja.
Genau.
Danke für diesen Pick noch zum Schluss.
Das war eher so ein halber Vortrag. Ja. Habt ihr jetzt was gelernt? So, morgen hier.
Morgen ich Test, ne? Okay. Ja. Ich lerne heute Abend nochmal.
Jawohl, morgen Arbeit.
Zack. Und dann?
Bücher zu, Hefte raus.
Siehst das Blattname.
Und dann?
Genau.
Genau. Haben wir noch Themen?
Ich glaube nicht.
Ja. Oh. Dann können wir auch Schluss machen,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Das war's dann mit der Episode 34. Vielen Dank fürs Hören. Ein paar die üblichen Abschlusssätze wie immer sind natürlich, unterstützt uns auf Patreon oder auf Letter. Schreibt uns gerne Kommentare, auf die gehen wir gerne ein. Schickt uns auch gerne Audiobeiträge, also Audiokommentare, die spielen wir dann auch gerne ein. Und ja, genau, dann gibt's die nächste Sendung im Juli. Ja, da wird es auch wieder bestimmt einen ganz tollen Gast oder eine tolle Gästin geben. Mal sehen.
Gästin, das ist auch nett.
Und dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Marc, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein.
Danke, Marc.
Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte, mit euch den Sonntagabend verbringen durfte. War sehr witzig, viel gelacht, viel über Fußball philosophiert. Ich hoffe, die Ohren sind alle noch am Kopf. Mhm.
Na klar.
Von meinem vielen Geschwafel und gerne wieder, war super. Und ich freue mich, euch mal zu treffen, wieder. Wird super. Vor allen Dingen den Herrn KSC da. Wir müssen mal reden, was Fußball angeht. Wir
müssen uns mal unterhalten, meinst du? Na gut.
Ja. Na klar. Nee, passt schon.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und auch danke, lieber Patrick.
Ich habe zu danken, wünsche noch einen schönen Abend, ne? Ja, Abend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.